Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge mit Lennart und Lukas hier bei uns wieder im Studio. Ich hatte vor ein paar Tagen wieder ein Mikro in der Hand. Diesmal habe ich keinen Podcast aufgenommen, sondern habe das Radrennen Skillscrit kommentiert. Du hattest mir ja kurz vorher gefragt, ob ich Bock drauf hätte. Und ich muss sagen, vielleicht habe ich da so eine neue kleine Nebenpassion entdeckt, so ein kleines Hobby. Ich fand's ganz geil.
Ist das jetzt hier dein neuer Trend? So einfach Hallo und straight in das erste Thema rein. Ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet.
Keine Warmfahrphase, direkt. Wir beginnen mit dem Hit-Decrease-Intervall auf der 1.
Ja, so auf die Plätze fertig los und dann Startattacke. Du machst so die Startattacke am Anfang. Und jeder nicht so, oh.
Nee, weißt du, was ich mache? Ich renne halt so vor, so spiele den Pass dann irgendwie in den Lauf und sag dann, Lennart, hier, mach du.
Ja, du hast ein bisschen Zeitdruck hier, habe ich das Gefühl, in diesem Podcast. Wir müssen jetzt schnell los in die Themen und das alles abarbeiten.
Unbound, oder?
Unbound war nass, gravelig.
Apropos nass, Dauphiné. Na,
Dauphiné,
egal.
Ja, genau. Ja, das war schon eine gute Zusammenfassung, was wir heute machen wollen.
Ja, schöne Folge. Also, bis nächste Woche.
Das Hauptthema heute, was wir uns mal anschauen wollen, physiologisch, ist, was limitiert uns eigentlich im Sinne von Abbruchleistungen?
Abbruch.
Also, wann gehen wir krachen? Ich habe das Gefühl, es ist bei vielen Leuten abhängig von der Physiologie unterschiedlich. Und da wollen wir gleich ein bisschen darauf eingehen, was die Faktoren sind, wie wir die vielleicht ein bisschen verschieben können, was man da trainieren kann. Und vorweg schieben wir nochmal wie immer ein paar andere Themen. Ich starte jetzt aber mal rein, weil du hast da mit dem Kids-Script angefangen, das werden wir auch noch besprechen. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, Lukas.
Danke.
Also jetzt musst du das hier aushalten. Du hast tatsächlich den doppelten Anbauentitel abgeschossen, nicht auf dem Fahrrad, nicht beim Treten, da
könnte
hast
ich
du
auch nicht.
Wieder Holzbein für, aber du hast zwei Athleten, Athletinnen auf dem Weg zu ihren Anbauensiegen begleitet und zwar einmal auf der 200er bei den Frauen, die Rosa, und der, nicht 200er, der viel, viel längeren, der XL-Variante.
350.
Das sind 350 Meilen, 550 Kilometer. Ja. Sepp Breuer, den du auch schon seit, jetzt schon ziemlich langer Zeit trainierst. Und ich finde, das kann man sich als Coach auch mal so schön in die Insta-Bio klatschen.
Ja, also erstmal Dankeschön. Natürlich bin ich das nicht selbst gefahren. Das Invest kommt natürlich von den Athleten. Aber ich würde sagen, ich habe mit den Athleten zusammen in den letzten Wochen den Plan dahin erarbeitet. Und das muss man sagen, hat bei den dreien, ich würde nochmal Paul hinterher schieben, Paul ist der Freund von Rosa, Platz 22 bei den 200ern bei den Männern.
Auch sehr beachtlich.
Ja, das ist erster Non-Pro, aber bei den drei halt wirklich ein Trainingsprinzip ganz gut funktioniert hat, was ich schon mal hier präsentiert hatte, können wir gleich so ein bisschen drüber sprechen. Wir werden es, glaube ich, in Zukunft auch mal besprechen. Ich habe überlegt, ob wir dann halt nochmal unsere Sieger fragen.
Gucken wir beide mal ran, ne?
Ja, genau. Wirklich zu Training, wie fühlt es sich an? Ne? Also das, was man sich quasi
wie
auf
ist
Papier.
Ist das Zwischenmenschliche mit Lukas?
Das kann will ich
man
gar nicht
Typen
wissen.
Aushalten über mehrere Jahre. Antwort: schwierig.
Abbruch. Ich kann es ja schneiden. Fehlt einfach. Der Podcast ist eine halbe Stunde lang.
Genau, dann auf jeden Fall Bescheid. Ziehst du dir irgendwo anders das Wort gut raus und dann wird es da reingeschnitten?
Ja, so eigentlich muss ich sagen, ich sag mal, mit Lukas ist ziemlich, das ist schon gut. man arbeitet mit Athleten zusammen, man erstellt einen Plan, man schreibt das Ganze auf Papier und überlegt sich halt Konzepte und Phasen, wo was gemacht wird und wo wir halt stehen, das in Kombination und irgendwie in auch der Herausforderung, dass andere Events, wie dann ein Tracker dazwischen kommt oder die Gravel World Series und sonst was.
Oder bei einer Rosa vielleicht auch einfach nochmal der Job und mit Sepp genau das Gleiche.
Ja, genau.
Also, das ist ja so ein Tanz auf der Rasierklinge.
Ja.
Und
ja, absolut.
Das habt ihr offensichtlich sehr gut hingekriegt. Und als Coach ist das ja immer so, du sitzt dann da und dann sagst du so, yo, ich glaube an das, was ich da mache, aber du bist ja trotzdem immer scheiße nervös vor so einem Rennen und denkst
natürlich
dir so, hoffentlich kacken die jetzt nicht ab und ich bin schuld am Ende oder ich habe irgendwas falsch gemacht als Coach.
Ich glaube,
das ist doch eine super Befriedigung dann.
Ja, absolut. Das ist halt, wenn man besteht und wir wissen halt selber, im Radsport gewinnt man viel häufiger nicht, als dass man es tut. Deswegen ist es, selbst wenn es gut läuft, ne, gerade Gravel-Rennen, das Pech, was dazukommen kann, das ist egal, wie gut du warst, dann ist es dann auch wieder hinfällig, obwohl man im Falle von Rose auch sagen muss, mit einer gewissen Leistungsfähigkeit kannst du natürlich auch ganz viel Pech wieder kompensieren.
Ja, Junge, also das Rennen bei den Frauen konnte man, also ich kann zu Selbstrennen gar nicht so viel sagen, weil man das nicht so gut verfolgen konnte.
Ja.
Das Frauenrennen wurde ja dann irgendwann gestreamt, danke an der Stelle an Elon Musk mit seinem Starlink-System, dass sie dann da in der Pampa auch Internet hatten. Aber da hast du, also man hat es glaube ich nicht gesehen im Stream, aber sie ist gestürzt und hatte defekt und ist dann wie lange hinterhergefahren?
Die hatte 4 Minuten Loch, ich weiß gar nicht, wie lange sie hinterhergefahren ist, aber sie hatte 4 Minuten auf die Gruppe. Es war auch, als ich den Ticker gesehen habe, dachte ich mir, nee, also das ist okay, also irgendwas war auf jeden Fall, habe ich gedacht. Oder sie hat wirklich einen kompletten Einbruch, weil du weißt halt auch nicht, wie der Körper nach 200 Kilometern noch reagiert. Es waren 330, glaube ich, 320 Kilometer.
Ja, irgendwie sowas.
Genau, und du weißt nicht, wie der Körper nach 200 Kilometern reagiert. Deswegen dachte ich, boah, kann sein, ich hätte vielleicht, ne, hast du dich ein bisschen verschätzt im Training. Vielleicht ist es doch noch etwas, was noch irgendwie.
Das ist das, was ich meine. Du fängst dann immer so an zu zweifeln.
Ja, klar.
Und du denkst dir so, oh, oh.
Ja, wir haben gesagt, wir haben definiert, es war statistisch relativ klar, Trucker Platz 3, World Series Platz 2, wir haben es ja vorher gesagt, da muss er anbauen, logischerweise Sieg her, das war nur ein Joke, Rosa. und dann fährt die halt und du guckst dann wieder einen Tracker und schaust dann, ey, verdammt, die hat 3 Minuten auf die nächste Gruppe mit 9 Fahrern. Vielleicht war dann doch irgendwo. Und direkt habe ich auch überlegt, okay, was habe ich gemacht in den letzten Wochen? War irgendwas zu viel? Und dann waren die nächsten Zwischentracks, es war sehr viel Abstand immer zwischen den Zeitslots, weil diese die Messschranken, die sind natürlich jetzt nicht überall in der Pampa verteilt, sondern an den verschiedenen Feedzones. Und bei der nächsten war sie auf einmal dran. Da dachte ich mir so, oh, dann war vielleicht irgendwie so ein Tracker-Problem.
Tracker-Fehler, denkst du
genau,
auch mal, ja.
Genau, Tracker-Fehler irgendwie, aber dann hast du entweder keine Daten oder Daten, aber nicht dazwischen. Naja, auf jeden Fall war der wieder dran. Da dachte ich mir so, ja, da muss ein Tracker-Fehler sein, weil die hat ja jetzt nicht 3 Minuten wieder zugefahren. Ja. Aber hat sie. Hat sie,
ich finde das, ich fand das krass. Du konntest das, es waren 9 Fahrerinnen, glaube ich, vorne. Mhm. Und die sind dann da nicht alle mit durchgefahren.
Ja.
Einige haben das tatsächlich auch sehr gut gemacht, würde ich da sagen, mit Auge. Und bei Rosa dachte ich mir die ganze Zeit so, warum bist du schon wieder in der Führung? Hör auf damit. Und dann hatte die auch noch so ein Pain-Face, wo ich dachte so, ich will die jetzt einfach nur mit der Gruppe durchkommen.
Ja.
Und dann war natürlich meine Scheiße gemacht von der Übertragung. Dann kommt diese letzte Welle, dann attackiert die und dann fährt das Motorrad halt los vor. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das Motorrad ballert vor bis zum Ziel und dann switchen sie auf die Zielkamera und du konntest halt kaum was erkennen.
Ja.
Witzig war halt, dass du so in den Kommentaren bei Instagram dann genau sehen konntest, wer den Stream guckt und alle so, die Deutschen haben so diskutiert, so Rosa, Fragezeichen, ja, sah so aus, Fonsi war da drin, dann, ich glaube, Felix Mattes hier von Rashford News, ein Journalist, war halt recht witzig, aber das war,
da stand also auf einmal, Robert, ich weiß nicht, Robert Klöser, auf geht's, Rosa.
Ja, also da waren relativ viele Klösers in dem Chat. Da waren
richtig viele Klösers.
aber es war halt, also ich hätte bei dem Painface und bei der mit dem Effort, den sie geleistet hat, gar nicht damit gerechnet, dass sie dann am Ende noch so dominant den Sprint gewinnt. Es gibt eine ganz geile Drohnenaufnahme.
Ja, was sagst du denn dazu?
Zu der Drohnenaufnahme oder zu dem Sprint?
Zu dem Sprint, den man in der Drohnenaufnahme gesehen hat.
Da sind einige halt sehr, sehr früh losgefahren, würde ich mal sagen.
Ja, Rosa aber auch.
Rosa auch, aber das war so ein bisschen, Rosa ist früh losgefahren, aber da alle so früh losgefahren sind, hat sie, glaube ich, noch ein bisschen Windschatten von der einen, die sich dann bei 250 vor Ziel dann hinsetzt, wo dann normalerweise erst aufsteht und dann halt so, wenn ich es richtig im Kopf habe, so komplett gespült wird. Aber der Sprint war dann, ich meine, da hast du gesehen, dass die als einzige noch Reserven hatte.
Genau, ich habe Rosa auch gefragt, sag mal, wolltest du eigentlich keinen Windschatten mehr? Warst du so überlegen? Hast du so gute Beine gehabt? Sie meinte, ja, stimmt, wir sind alle losgesprintet und irgendwie war dann halt schon relativ früh der Sprint zu Gang und habe ich gemerkt, dass ich schneller bin, dann bin ich halt vorbeigefahren. Ich sehe jetzt auch hier, es war eigentlich ein 32-Sekunden-Sprint 400 Meter.
Alter, nach 330 Kilometern auf Gravel.
Ey, wirklich irre. Und wie du auch schon sagtest, ne, dann gucke ich den Stream, gleiche Intention, gleiche Gedanken gehabt, dachte mir so, okay, vielleicht war dann doch die Gap richtig, vielleicht ist sie jetzt einfach froh, das Ding zu safen. Dann dachte ich mir trotzdem, ich habe den Stream angeschrien, also in dem Fall Rosa. So, lass es doch, so, weil nach hinten ist das auch safe. Das musst du doch nicht machen.
Ich habe Tanja geguckt und dachte mir so,
genau, also
warum?
Da würde ich gerne mal ihre Meinung nochmal hier im Podcast zu hören. Das machen wir auf jeden Fall mal. Und dann habe ich ihr, ich hatte eine folgende Vermutung. Als sie die Gap hatte, auf meinem Tracker noch, dachte ich, sie fährt hinterher, immer noch. Was sie ja dann am Ende tat. Auf einmal war sie es dann doch nicht. Aber in der Situation habe ich per WhatsApp ihr nochmal Nachricht geschrieben, wollte es noch ein bisschen motivieren. Ich so, auf geht's, ne? Das ist eine harte Phase, aber bleib da jetzt dran, bleib da schön durch. Du musst jetzt irgendwie, dachte ich ja, solo bis nach Hause kämpfen. Habe das einfach abgeschickt. Dann habe ich mir so, ja, bla, versandet ins Nichts, sieht die halt nachher. Was sie aber doch noch erahnt hatte, sie hatte damals bei Trucker oder in Vorbereitung für irgendeine Trainingseinheit, wollten wir uns mal koordinieren, hat sie die Notification, wenn Nachrichten reinkommen, angemacht, selektiv für Leute. Das heißt, sie hat in dem Moment das wirklich gesehen.
Das kann man selektiv für Leute machen.
Richtig. Und sie hat das wirklich gesehen, dass ich dann geschrieben hatte. Und sie meinte, in dem Moment hat sie das auch mal so motiviert, weil sie genau wusste, die Leute gucken ja zu. Weil in diesem Moment bei Unbound, ich kenn's ja selber, auch wenn ich auf Platz 70 rumeier, aber da ist ja nichts. Du denkst, das interessiert ja niemandem, was hier passiert. Wenn aber die Kamera drauf ist und du fährst halt da ein Radrennen und dann schreibt dir noch jemand von außen, das ist von außen halt da, dann war die auf einmal so, okay.
Alles klar.
Hier guckt ja Leute zu, jetzt Attacke. Und dann hat es echt schön
vollendet. Das ist ganz gut, wenn man nochmal so einen Impuls von außen bekommt in manchen Fällen.
Vor allem halt von so Bekannten und halt irgendwo in den USA und du weißt halt, die zu Hause in Deutschland gucken halt zu, ne?
Ja. Zu Selbstrennen. Ja. Kannst du höchstens was sagen? Du hast zumindest die Daten. Mhm.
Auch da würde ich halt irgendwann mal mehr ihm zu Wort kommen lassen, klar, aber ich habe gestern mit ihm umfangreicher gesprochen, ich habe die Daten. Genau, und er sagte, und das finde ich halt sehr spannend, weil da müssen wir uns echt mittlerweile darauf einstellen, ich bin ja der Typ, der Verfechter des, das Ding ist lang, so hinten raus, dann gehen mal ein paar Leute nochmal krachen und pass mal auf, dass sie hier jetzt eine schön deine...
Das war auch ein Sprint, ne?
Ja, das war auch ein Sprint, genau, um zwei Sekunden hat er das 550 Kilometer Rennen gewonnen, 570, und ich habe ihm gesagt, pass mal auf, eine lange Distanz und so, guck, dass du deinen Pace gehst, weil am Anfang, weiß ich auch, hast du ein paar super Motivierte, die fahren jeden Anstieg, fährst du halt 400 Watt mit und dann musst du überlegen, ob das mitgeht und sage ich immer, lass die erstmal fahren, die kommen dann wieder, mittlerweile sagt er selbst, wir haben ein Problem. Das wird mittlerweile zu einem 20-Stunden-Event, ne? Das wird zu einem Friss- oder Stirbrennen. Wir fahren alle voll los und es lohnt sich nicht, das ziehen zu lassen. Der hat jetzt auch auf seinen 20 Stunden einen 28er-Schnitt auf Gravel mit einer G-Phase, eine sehr umfangreiche.
Ja.
Bis die halt kam, haben wir dann durchaus, keine Ahnung, 30, 31er-Schnitt. Es macht absolut keinen Sinn, mehr die Leute fahren zu lassen. Du musst halt da mit. Und dann sagt er auch, das ist echt problematisch. Du musst halt Vollgas draufstehen, obwohl es halt einfach nicht deine Pace ist. Wissen aber alle.
Ja, Lachlan Morton war ja eigentlich ganz witzig. Mhm. Der hat ja das Männerrennen gewonnen. Ja. Der hat zwischendurch immer eine Solo-Attacke gemacht und hat sich verfahren und ist dann wieder im Feld gelandet. Und er sagt, das war das Beste, was ihm passieren konnte, weil diese dumme Aktion, da einfach loszufahren, die hätte ihn sonst den Sieg gekostet.
Ja, klar.
Also der hat dann gedacht, also wenn er da weitergefahren wäre, dann hätte er sicherlich nicht gewonnen.
Absolut.
Er hat dem Schicksal gedankt, dass es seine dumme Aktion da gestoppt hat.
Stark.
Also das war der Männersieger. Hm. Männerrennen, kann ich auch gar nicht so viel sagen, wurde nämlich nicht so schön übertragen wie das Frauenrennen.
Da muss ich mal mit Paul sprechen, was da passiert ist. Also meinem Paul, was da mehr im Rennen passiert ist. Das muss ich auch sagen, kann ich nicht viel zu erzählen. Aber das XL, wie jedes Mal, kann ich nochmal ergänzen, ist Ausscheidungsfahren, bis langsam die Leute halt abfallen.
Ja.
Und Sepp meinte halt, mit dem Zeitplatzierten wusste er später, okay, wir wussten beide untereinander, wir fahren uns nicht mehr vom Hinterrad weg. Die haben sich dann nochmal im Power selber, hast du letzten Kilometer, wo das Motorrad weggefahren ist, diese Asphaltblase, die steile, das ist auch schon mal 13-14%. Da hast du gemerkt, wir versuchen es hier so ein bisschen, aber keiner kommt richtig weg. Deswegen hat er dann entschlossen, okay, ich gehe jetzt auf den Sprint auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht der beste Sprinter bin, ich nehme meine Road Race Erfahrung mit und lasse ihn von vorne fahren. Attackiert dann halt drüber, sprint dann drüber, hat auch funktioniert. 1030 Watt Peak bei Sepp. Sagt er, das ist so ungefähr Jahresbest.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht mal so mies für... für nach der Distanz.
Für halt ihn auch.
Er
hat auch Props von Kittel bekommen. Dass er, er meinte, darf mich jetzt offiziell Sprinter bezeichnen. Ich habe ein Rennen im Sprint gewonnen.
Einen vierstelligen Wattwert getreten.
Genau, und ein Rennen im Sprint gewonnen. 208 Watt Average und 241 Watt Normalized Power auf 20 Stunden.
Ja.
Mal, das ist schon eine Nummer. Mal ganz entspannte 15.000 Kilokalorien.
Da muss ordentlich wieder reingestopft worden sein.
981, also knappe 1000er TSS.
Boah.
Okay.
Wir wollen auch noch einen weiteren deutschen Sieg nicht vergessen. Von Svenja Beetz.
Ja.
Die das Frauenrennen XL gewonnen hat. Ich habe das Gefühl, für einen Anbandsieg muss man Science-Podcast-Hörer oder Hörerin sein oder gecoacht werden. Da ergeben sich gewisse Parallelen. Und dann habe ich zu dem Rennen kann ich auch wahrscheinlich gar nichts sagen, weil ich habe es höchstens mal kurz im Tracker gesehen, wollte es aber trotzdem erwähnen. Dann habe ich noch was mitgebracht, dass Laurens ten Dam und Thomas Dekker die Nacht vorher im Knast verbracht haben.
Was?
Habe ich gelesen, also die Geschichte ist wohl so, die sind trainieren gefahren, also ist erstmal nichts Schlimmes, so.
Okay.
Auch wenn man es Decker zumindest zugetraut hätte, dass er eine Scheiße gebaut hätte. Die sind trainieren gefahren und wollten bei dem gleichen Supermarkt, glaube ich, wo sie immer jedes Jahr nach der Trainingsfahrt dann anhalten und was essen. Da wollten diese was futtern.
Ja.
Und daneben war irgendwie was, wo sie sich umgezogen haben. Dann ist aber da vorher ein Tornado durchgekommen irgendwie in den letzten Wochen. Supermarkt platt, diese Umziehmöglichkeit platt. Haben sie gesagt, alles klar, dann ziehen wir uns zwischen den Autotüren um und duschen da kurz mit ein bisschen Wasser. Dann waren die natürlich nackt. Das gefällt den Amerikanern gar nicht, wenn jemand nackt ist. Und dann sind sie festgenommen worden und sind wohl tatsächlich auch eingebuchtet worden. Mit, haben sie geschrieben, komplett orangenen Suits, also richtig Inmate Thomas und Laurens. Und sind dann irgendwie nach so ein paar Stunden wieder freigelassen worden und dann das Rennen gefahren. Das fand ich auch nochmal recht witzig. Ich dachte wirklich, als ich die Überschrift gelesen habe gestern so oh, Thomas, warum?
Kriegt dein Leben in den Griff, ja?
Und dann habe ich gedacht, okay, der Typ wollte eigentlich sich nur sauber machen, um dann in das mexikanische Restaurant, was dann jetzt die neue Auswahl des Essens war, zu gehen. Und das fanden die gar nicht so geil.
Stark. Vor allem halt so eine Sache, die ja irgendwie in Europa so gang und gäbe irgendwie ist, ne?
Ja, die ist gang und gäbe, aber ich habe es auch hier schon ein paar Mal gesagt, manchmal vergisst man das, wenn man so Lycra anzieht oder anziehen möchte, dann steht man irgendwo in so einem Wohngebiet und zieht sich einfach nackt aus.
Yeah.
So, und das ist das, was sonst, das würde man ja sonst auch nicht machen. Man würde sich ja auch nicht neben so ein Auto stellen und sagen, oh, pass mal auf, ich ziehe mich jetzt hier nackt aus in der so und so Gasse. Ja, guten Tag. Ja, nee, das mache ich hier nur wegen des Radrennens. Nee,
genau,
wegen
Sportveranstaltung. Das stimmt echt. Also, sobald du Lycra hast du immer so,
du nicht
das
Gefühl. Du würdest nie auf die Idee kommen, dich irgendwo nackt auszuziehen in der Öffentlichkeit. Aber auf einmal, wenn du sagst, oh, heute ist Radrennen, dann ist gar kein Problem.
Ja, dann sitzt du hinten auf der Kofferraumklappe mit einem blanken Po.
Genau.
Ah, schön.
Das ist so ein gutes Beispiel, wie so die Umstände deine Wahrnehmung komplett verändern.
Ja, ja.
Geh mal jetzt nach auf die Straße und zieh dich einmal nackt aus, Lukas.
Nein, ich hab kein Lycra an. ES-Aero-Jersey, dann kannst du blank ziehen.
Oh, ich hab noch der neue Rafa-Einteiler.
Oh, ja.
Hast du gesehen?
Nee.
Mit integrierter, die haben einen Prototypen getestet bei Anbau mit der integrierten.
War das, was Dylan Johnson hatte, oder ist das ein eigenes Ding?
Das war wahrscheinlich das, das haben sie mit allen Rafa-Athleten, Athletinnen getestet.
Ja.
Das ist jetzt an der Stelle hier keine Werbung für Rafa. Ich fand es nur ganz interessant. Sie haben eine eingebaute Trinkblase am Rücken und haben hinten an der Trizeps haben sie so Taschen für Gels und sowas eingebaut.
Starke Nummer. Ich will ja jetzt nicht hier auf diesen Zug aufspringen, ne? Nach dem Motto hier, ich habe das gewusst. Letztes Jahr? Vor anderthalb Jahren habe ich mit jemandem von Ryzen gesprochen, meinte ich so, ey Leute, eigentlich müsste man mal einen Gravel-Einteiler machen, weil das wird ein Ding, weil alle ziehen Einteiler ein bei Gravel und eigentlich sind die Einteiler von die Road-Suits.
Ey, die sind völlig falsch, ne? Falsche Geschwindigkeiten und sowas auch. Die sind die Stoffe.
Falschen Geschwindigkeiten. Du musst etwas bauen, was bei, sag mal, knappe 30 km/h gut funktioniert.
Genau.
Und natürlich funktioniert das, aber halt, die Events sind 10 Stunden, 20 Stunden lang. Das macht auch irgendwo Sinn, dass man dann halt einen Einteiler trägt. Plus halt diese Funktionalität. Ich habe ja auch meine Cargo-Bib-Shorts immer dabei. Hab dann, wenn ich Rennen fahre, rechts halt quasi die Kartusche, links nochmal der Plug, dann kann ich halt relativ rasch daran ran, rechts, links greifen, zack, weiter. Und dass man solche Sachen da irgendwie besser integrieren kann in so einen Anzug, der halt dafür ausgelegt ist, weil man hat dann mehr Equipment mittlerweile dabei. Genau, Trinkblase, ich hatte damals gedacht, verstärkte Schulterpartien, dass halt dieser Trinkrucksack nicht diesen ganzen Stoff immer aufribbelt. Ja. Gut, die Trinkblase direkt dann hinten im Rücken zu integrieren, wenn die gut sitzt, warum nicht? Dylan Johnson habe ich gesehen, der hat dann sich vorne den Schlauch mit einem Magneten und das Trikot und noch einen anderen Magneten festgemacht. Dann konnte der Schlauch vorne an seinem Suit
festmachen. Die haben auch so eine Schlaufe da für das Ding.
Oder Schlaufe, sowas. Genau. Und die Frage ist halt so ein bisschen, was sind so die Anforderungen dessen und wie kann man das Ganze optimieren? Und da müsste man eigentlich sagen, wir testen das Ganze mit Trinkblase, Schlauch vorne und gucken mal, was passiert.
Haben sie, glaube ich, gemacht. Ich finde, jetzt wo du es gerade sagst, ist ja klar, vom Stoff ist ein Riesenunterschied. Die optimieren ja schon die Stoffe in der World Tour von 54 bis 56, 58, 60, 62 km/h. Da gibt es unterschiedliche Anzüge für die Geschwindigkeiten, also im Sprint und auch im Zeitfahren.
Ja.
Und da gibt es einige Sachen, die funktionieren wunderbar bei 50 km/h, aber die funktionieren überhaupt nicht bei 45 und umgekehrt. Ja. Und wenn du dann mal auf 30 runtergehst, klar ist die Aerodynamik gar nicht mehr so entscheidend, aber auch da wird es Stoffe geben, die anderen überlegen sind oder auch Formen.
Also in der aktuellen Geschwindigkeit nicht, aber du musst überlegen, wenn du mal einen Unbound XL zum Beispiel nimmst, 20 Stunden lang ist da ein aerodynamischer Vorteil von einem Mü von.
Genau, wenn du dann halt nur so ein bisschen rausholst, so 2 Watt,
ja,
dann über 20 Stunden.
Das ist ein energetischer Betrag, der ist dann ordentlich.
Der ist riesig.
Und du kannst überlegen halt, ob du gerade bei heißen Gravel-Rennen halt und geringeres Tempo, weniger Kühlungseffekte, du brauchst auch andere Stoffe, die ein bisschen mehr Kühlung zulassen,
ja,
die du halt bei den Geschwindigkeiten 45 km halt auch nicht hast.
Was meinst du, wie viele Leute da jetzt sich mit ihren Einteilern und Aero-Unterhemden richtig in die Nesseln gesetzt haben? Weil du weißt ja nicht, wenn du es nicht testest, was macht die Struktur des Aero-Unterhemds unter deinem Einteiler? Das weiß sowieso kaum einer, der irgendwie zwei Marken miteinander kombiniert. Mhm. Du kannst ja nur davon ausgehen, dass einige Sachen miteinander funktionieren. Und wenn du sie testest, dann weißt du es. Aber da ist es halt so, es kann halt auch total scheiße sein, wenn du dann. Ich kann es überhaupt nicht sagen, ob eine Positivstruktur, zum Beispiel an den Armen, wie sie durch die Aero ein Unterhemden kommt, ob die bei 32 km/h oder 35 km/h überhaupt geil ist. Weil die entwickeln ja Turbulenzen oder Verwirbelungen und die können extrem gut oder auch extrem schlecht sein.
Mhm.
Und deswegen, das fand ich auch nochmal ganz gut in einem Podcast von Escape Collective mit dem Gründer von Suicide. Der sagte, ja, Turbulenzen, coole Sache oder diese Verwirbelungen, der kann richtig geil und auch richtig scheiße sein. Also deswegen ist er vorsichtig damit und nicht immer pauschal sagen, ja, okay, wir kreieren diese Turbulenzen und Verwirbelungen, sondern das müsste man halt irgendwie immer testen.
Haben wir irgendwo anders gesehen, packen wir genauso 1:1 auf den
Stoff hier drauf. Klar, Unterhemd, alles klar, ziehe ich an.
Ja.
Und auf einmal, oder dann testest du es vielleicht irgendwann mal mitgeladen, dann siehst du, ah, okay, ja gut, das waren irgendwie 11 Watt und über 10 Stunden und kein Wunder, dass ich mich am Ende so scheiße gefühlt habe und die Leute, die es getestet haben. Also da wird noch extrem viel passieren da in diesem ganzen Gravel-Kosmos.
Ja, so zumal, um einen Punkt rauszustellen, Gravel-Kosmos, man kann halt wieder so ein bisschen dieses racige, performance-orientierte Graveln ja auch belächeln, das ist auch irgendwie von manchen Leuten der Fall.
Aber warum wird das belächelt?
Ja, weil so ein bisschen diese Ursprung, das ist, glaube ich, eine Kulturfrage.
Spirit of Gravel.
Ja, genau, Spirit of Gravel. Es ist ja auch nichts, was dazwischen gerät, sondern es ist ein anderes Produkt quasi.
Wenn du ein kompetitives Event auf die Beine stellst.
Nicht so wie Trucker, das war eine RTF.
Das war eine RTF, das war kein Rennen. Aber wenn du ein kompetitives Event auf die Beine stellst, und auch das war Anbauen vor 10 Jahren, also es noch Dirty Cancer oder was hieß, da war es ja auch ein kompetitives Event.
Ja.
Und
ja.
Das war ein Suizid vom Spirit of Gravel. Also das war jetzt nicht so, dass wäre der Spirit of Gravel getötet worden, sondern das war, geht damit einher, würde ich sagen. Ja,
klar. Genau. Und ich finde es auch gut so und ich finde es ist auch völlig berechtigt und ich finde es auch eigentlich gut, dass es jetzt im Sport, in so einem Sport, wieder die Möglichkeit gibt, als Individualsportler professionell zu agieren.
Finde ich richtig cool. Und eine Sache noch, ich finde, das ist ja auch nicht tot, weil du kannst ja immer noch an diesem Event teilnehmen und genau dein Ding machen. Das ist ja das Coole am Gravel.
So, das ist das, weißt du, was das ist? Das ist das, was in Europa funktioniert im Ironman.
Im Triathlon, ja.
Im Triathlon.
Klar.
Du bist mit den Profis am Start, alle sind froh zu finishen, dann kommt der vor dir vorbeigeschossen irgendwann und denkst, boah, geil, das ist Jan Frodeno oder sonst was. Und dann denkst du jetzt, boah, geil, das ist Rosa Klöser. Ja. Schießt an dir vorbei. Und du hast halt die Möglichkeit, eigene Partnerschaften zu machen, bist nicht in der Abhängigkeit von Teamstrukturen, was im Radsport ja auch eine große Problematik ist.
Ja.
Du kannst wieder als Einzelsportler professionell agieren und bist nicht darauf angewiesen, dass irgendein sportlicher Leiter sagt, ja, du darfst zur Tour fahren.
Ja, definitiv. Also der Modus ist ziemlich cool.
Ja.
Und von daher würde ich jetzt
mittlerweile
sagen,
ist Unbound Gravel auch bei Pro Cycling Stats als Ergebnis gelistet.
Ja, aber viele Gravel-Rennen auch. UCI-Gravel-Rennen und sowas auch. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Nur mein Pro Cycling Stats Profil, auch mit den Rundstreckenrennen, das funktioniert nicht. Ich glaube, weil ich als sportlicher Leiter bei Leopard eingetragen war und jetzt kommt mir nicht klar, dass ich natürlich auch ein Rider bin und auch einen 64. Platz in Rot-in-Bocholt schon mal hatte. Der wird nicht angezeigt.
Ich meine, mein Unbound-Gravel-Ergebnis ist nicht drin,
das
weil mein
Geilste übrigens,
Tracker nicht funktioniert.
Sorry, das Geilste ist übrigens, wenn du auf das Team Colonia Kids gehst, da ist ja immer so diese Bewertung. Sprint, Time Trial, Climbing sind alle TT.
Wir wissen nix,
aber wir geben denen mal so TT als Attribut und dann denkst du dir so, wer zur Hölle soll bei uns denn bitte irgendwie ein Zeitfahren fahren können?
Wolltest du nicht irgendwie eigentlich oder Rundfahrt, TT, extreme Aerodynamik, ganz klein?
Ja, dann ist mir dann doch
eingefallen, dass es scheiße ist.
Nee, dann ist mir im Prinzip dann doch klar geworden, dass mit einem Vollzeitjob das immer ein bisschen schwierig ist, sich so richtig drauf vorzubereiten. Jetzt habe ich in den nächsten Wochen leider relativ viele Events. Ich bin ganz themenfremd unterwegs die nächsten Wochen. beim ZUT, das ist der Zugspitz Ultra Trail.
Okay.
Bin ich vor Ort.
Als Läufer? Krass, hätte ich jetzt dir nicht zugetraut.
Ja, ich gehe auf Rekordzeit, also scheiß mal auf das TT beim Oder-Rundfahrt.
Hättest du das nicht sagen sollen, dass wir es im Training hin und wieder mal Laufen integrieren?
Ja, ich wollte jetzt davor zwei, dreimal okay. die Schuhe anziehen. Also, und dann bin ich bei der Challenge Rot.
Ja.
Und das sind halt Events, wo du mal ein paar Tage vor Ort bist und dann ist es halt einfach schwierig. Also, ich muss irgendwie schauen, dass ich weiter...
Aufs TT zu kommen.
Ich muss irgendwie schauen, dass ich weiter im Tritt bleibe. Das ist ja. jetzt, ich war die letzten zwei Tage auf Swift. Alter, es war ultra warm.
Ja.
Das war einfach die
Heat-Training.
Beste. Ja, kann ich mir so schön reden, aber es war einfach die beste Option in dem Moment.
Ja, okay.
Ich dachte mir, es ist Double, nicht Double Day, aber...
Du, ich habe seit Kids Crit, ich bin Montag, Dienstag, Mittwoch nicht gefahren. Das fühlt sich auch fantastisch an.
Ja, ich bin
an.
Montag, Dienstag nicht gefahren, Mittwoch dachte ich so, Junge, jetzt. Aber also, wenn du jetzt den Mittwoch nicht fährst, kommst du wieder in die Depression. Weil, ja. weißt du kennst das, so drei Ruhetage am Stück ist so, jetzt habe ich es auch verkackt. Jetzt
ist die Saison auch vorbei. Ah.
Die Saison vorbei, ich hatte so, nee, es klappt jetzt nicht mehr. Aber wenn du dann wieder so sagst, ah, okay, zwei Tage, das kannst du verkraften.
Ja.
Naja. Aber du hast Kids Crit angesprochen, wir haben schon relativ viel geprabbelt.
Wie ich beim Kids Crit.
Wie du beim Kids Crit, genau, du warst ja Kommentator. Hast auch gesagt, dass du es nochmal häufiger machen möchtest. Ich werde auch Kommentator.
Ich habe schon gesehen.
Ja, bei Last-Minute-Einsatz, weil ich auch in der Nähe bin, beim ZUT kann ich am nächsten Tag dann nach Sonthofen und kann das Rad Race 120 kommentieren. Es gibt da einen Livestream.
Ja, das stimmt.
Und die letzten anderthalb Stunden sind live. Ich mache es mit Bocky zusammen.
Ach, geil.
Also,
ja, hast mich
im Local.
Ja, das wird gut. Du hast mich ja gefragt, aber ich kann leider an dem Tag nicht. Aber sonst hätte ich gern da nochmal den nächsten Einsatz gewagt. Ich habe auch schon gesagt für Leute, als sie meinten so, ja, hätte ich wohl ganz gut gemacht, meinte ich auch, es ist auch ein bisschen einfacher, gerade so ein Amateurrennen zu kommentieren, wenn du im Amateurfeld da reinschaust und deine Pappenheimer auch kennst, so wer wie fahren kann und guckst dann irgendwie auf Startziel, guckst gerade ins Feld rein, da siehst du genau das, keine Ahnung, Beispiel Käse, also Moritz, da irgendwie auf Position 12 rumlungert, damit so einem halben Auge nach vorne guckt die ganze Zeit, dann weißt du genau, in der nächsten Runde siehst du vorne in der Dreimann-Spitzengruppe vorne raus. Ja. So war es dann auch und dann kannst du eine gewisse Expertise mitbringen, wenn du den ganzen Kram halt selber fährst und halt auch kennst.
Ja, ich fand das Rennen war interessant, weil es waren übelst viele Starter. Also Hobbyrennen war schon krass. Hobbyrennen waren, glaube ich, 73 Starter bei den Männern.
Ja.
Das war schon ziemlich fett. Mhm. Und dann das Amateurrennen hatten wir, glaube ich, 102 Meldungen.
Mhm. Plus 120 Meldungen waren es, 121 waren es.
Ja.
Aber am Ende waren weniger dann da ein bisschen.
Genau, mit den Nachmeldungen waren es dann 120, aber ich würde schätzen, so 20 sind auch nicht gekommen. Also hatten wir ungefähr 100 Amateure und dann nochmal 15 Junioren.
Ja,
und,
genau.
Und dann war das ein krasses Feld. Und nach der ersten Runde oder einfach in die zweite Runde habe ich so mal gefilmt, wie lang dieses Feld einfach
gerade.
War. Diese ganze Gerade. Da dachte ich mir so, boah, wenn du jetzt hinten hängst, siehst du die da vorne schon um die Kurve knallen. Ja. Die Gerade ist echt lang.
Und das meinte ich auch im Kommentar. Du musst halt in der Situation, es ist halt einfacher gesagt als getan, aber du musst halt cool bleiben und sagen, ich bin jetzt im letzten Drittel, habe ich jetzt so ein bisschen verkackt, aber wir fahren alle Single-Line, macht keinen Sinn, jetzt nach vorne zu fahren.
Ja, und du darfst halt erst reagieren, wenn da irgendwas reißt und das sich so zusammenknallt.
Genau. Und aber jetzt nicht irgendwie auf Krawall nach vorne zu donnern, habe ich dann in dem Moment einen Kommentar gesagt, der Boris, der mit mir auch mitkommentiert hat, der meinte, oh, okay. Der wusste jetzt in dem Moment, weiß nicht, ob er so ganz wusste, was ich meine, ich glaube dann schon, aber ich meinte, hier ist Beispiel Moritz so, von dem weiß ich, dass er gut ist, der hängt jetzt irgendwie auf Position 80, so, ist jetzt doof.
Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, habe ich gedacht, als du dann gesagt hast, so, oh, der fährt gleich los und so eine Runde später kommt er um die Kurve und das ist so eine Drei-Mann-Gruppe. Ich sage, Lukas, ja, hast du Glück gehabt.
Habe ich meinen Adam Blythe raushängen lassen, meine Inneren. Auf jeden Fall, ja, aber du sagst halt schon, der war in der Lage zu fahren, aber bleibt erstmal auf der Position sitzen, bis halt irgendwie ruhiger wird und dann nach vorne kommt. Das hast du halt ganz gut sehen können.
Ja, das Ding ist ja immer wieder gerissen und
übrigens für visuellen Input gibt es das Ganze auch auf YouTube.
Ach, schau an, ja. Wann? Jetzt so, wenn die Leute das hören?
Ja, oder heute Nachmittag, wenn Leute das hören.
The pressure is on.
Um mir selber noch ein bisschen ein paar Stunden zu geben, vielleicht auch heute Nachmittag, Leute.
Oh, okay, ja, schaut euch das bei YouTube an. Ich fand, das war schon mal sehr, sehr geiler Auftakt, die beiden Rennen da. Auch bei den Senioren waren recht viel am Start. Frauenrennen auch, ich glaube, 35 Meldungen, was, wenn man bedenkt, dass wir im ersten Jahr angefangen haben mit 11 Meldungen, glaube ich, im letzten Jahr dann irgendwie 15, 16, dann waren ein paar und 30 echt viel und es war eine super Dynamik. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Art, Rennen zu fahren,
klar,
als Teilnehmerin selbst. Bei uns im Rennen waren 50, 55, irgendwie so die Kante. Ich glaube, wir hatten 53 Meldungen. jedes Jahr ändert sich der Kurs ein bisschen, weil die Stadt Köln andere Verkehrshindernisse zur, also berechtigterweise, zur ja. Verkehrsberuhigung
an der, dort anbringt. An der Straße leider auch wirklich berechtigt.
An der Straße richtig
ich wichtig. Ich warte auf die Drempel, auf die Bodenwellen.
Oh ja, dann ist das Rennen aber echt tot. Aber wie fandst du den Kurs, wenn er jetzt wieder so ein bisschen breitere Zielgerade hat? Wie lang bist du denn klargekommen? Sehen wir das im Video? Willst du das jetzt nicht spoilern? Okay, dann machen wir so ein großes Fragezeichen an Lukas Rennen. Aber Lukas, jetzt mal kleiner Cliffhanger, ist im Finale vorne gewesen. So. In den letzten drei Runden, da habe ich ihn dann auf einmal entdeckt.
Ja,
so, wie kommt er dahin? Das ist jetzt die Frage, die im Blog beantwortet wird.
Ey, um das herauszufinden, schau nochmal auf YouTube.
Genau.
Gestern oder heute Nachmittag, du siehst es dann gleich schon.
Ja, das heißt, da machen wir mal ein kleines Fragezeichen dran.
Aber du kannst ja sagen, wie fand ich den Kurs? So, also fand ich gut zu fahren, wenn man erstmal so ein bisschen vom Gefühl her raus hat, wie man es machen muss. Also,
kommst du denn mit der, der Bahnüberquerungsschikane klar?
Sehr, sehr gut, weil Nolli im letzten Moment mir, ich meinte so, gibt es irgendwas, was ich beachten sollte? Er so, eigentlich nicht. Obwohl, letztes Jahr habe ich mal gedacht, dass die Leute ein bisschen mehr das Rad laufen lassen können bei den Bahnschienen, nicht so starr machen.
Ultra.
Und das habe ich auch gemerkt, wenn du das machst, so ein bisschen wie beim Graveln, du bist unsicher, was das ist für ein Untergrund, es ruckelt so ein bisschen, lass das Rad mal ein bisschen laufen.
Arbeiten, ja.
Genau, lass das Rad arbeiten, das war so viel schneller, sicherer und sonst was. Das muss ich sagen, da habe ich es ganz gut hingekriegt.
Das ist geisteskrank in dieser Kurve, du nimmst auch so viel, danach geht es ja berghoch und wenn du da dann halt auch nicht den Schwung mit hast, dann trittst du übelst viel, du trittst dann an, die nächste Kurve, du trittst wieder an, aber wenn du da rumrollst, also da kannst du...
Oder du machst es mit Auge, also die Welle davor kannst du eigentlich schon aufhören zu treten, habe ich festgestellt, rollst über die Welle drüber. Dann die Bahnschienen, ratatatat, Linkskurve, dann geht es ja in den Bremsvorgang der Rechtskurve, kannst du auch rollen, je nachdem, welche Geschwindigkeit du hast. Und erst nach der Rechtskurve trittst du dreimal an und dann hast du die Linkskurve und erst dann musst du wieder auf dem Gas stehen, wenn es auf die lange Gerade geht.
Da fällt mir gerade was ein. Passiert? Ich habe einen Science-Hörer getroffen, gute Besserung an der Stelle, der sagte, ich brauche eine neue Kauleiste.
Oh!
Nach der Schikane auf der Geraden ist, habe ich mir dann beim Warmfahren noch angeguckt, da ist wohl ein Kirschbaum oder ist ein Kirschbaum und da ist wohl er wohl über eine Kirsche gefahren.
Nein!
Und dann in der nächsten Kurve so weggerutscht, dass er sich hier die Schneidezähne, glaube ich, rausgehauen hat. Nein! Und er sagte nur so, ey Lennart, pass auf in der Kurve. Also an der Stelle nochmal gute Besserung.
Und aufpassen, wenn ihr Kirschen seht.
Junge, ich bin da so paranoid da rumgekrochen, die ganze Zeit, ich so, wo ist die Kirsche, wo sind hier Kirschen? Immer jede Runde und irgendwann habe ich gemerkt so, okay, hier liegen jetzt gerade keine Kirschen mehr, ich kann jetzt wieder normal fahren. Aber die ersten Runden waren auf jeden Fall so, achte auf die Kirschen.
Was macht Lennart mit dem Besen in der Kurve?
Genau, halt, stopp.
Sowas hatte ich letztens die Tage einmal bei einer Ausfahrt, kurz so richtig schön in die Kurve gelegt, jetzt nicht übertrieben, aber dachte mir so, na, schön Liniewahl, runter mit dem Warkörper, nicht mal gesehen, auf einmal knallt es unter mir.
Ja.
Da habe ich irgendwas Hartes getroffen, Stein, glaube ich. Und mein Vorderrad hat so leicht versetzt. Ich dachte mir so, ha, ha, ha.
Das hatte ich letzte Woche Mittwoch bei Rennen in Gelsenkirchen. Zielausgangskurve. Ich bin zweimal da lang gefahren und das hat übelst gescheppert. Ich bin übelst, ich dachte, in ein Loch gefahren. Und ich habe das nicht gesehen, weil das Rennen ist so in der Abenddämmerung. Und ich habe dann da wirklich 30 Runden versucht zu identifizieren, wo ich da drüber fahre. Dann sehe ich dann irgendwann, da ist einfach so eine kleine Stelle, die so hoch geht an dem Asphalt, genau in dem Scheitel. Und ich wirklich, ich bin da zweimal drüber gescheppert und dachte mir so, was zur Hölle ist das? Und habe dann wirklich gedacht, wo ist denn hier ein Loch?
Ja,
durch welches Schlagloch fahre ich hier?
Ja.
Ey, da bin ich gar nicht mehr klargekommen, das ist ja für eine Zeit. Die habe ich gar nicht mehr getroffen, diese Kurve. Und dann dachte ich mir so, Junge, 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 beim nächsten Mal machst du so einen Trackwalk, wie bei Formel 1, wo du so wirklich lang gehst oder beim Motorsport und dann so schaust, okay, hier ist eine Unebenheit. Das macht schon einen Unterschied, glaube ich.
Müsste man eigentlich, wenn sie 1 Kilometer kann man es ja machen.
Ja.
Auf einmal schlendert Lennart auf, runter von der Strecke, das Rennen kommt.
Ja, ey, auch in Gelsenkirchen,
was?
2 Rundenverschluss steht eine ganze Familie mit Kindern, wirklich im Ole Tyler Oma Rollator Style. Und das ganze Feld an denen vorbei, das war so knapp. Also wir sind wirklich um die Kurve geschossen, die standen instant da, vorletzte Runde, richtig Zug drauf. Also ich weiß
falscher
nicht,
Moment
das
auch für eine Family auf der Strecke.
Ja, aber das war halt, da war irgendwie so kein einziger Ordner. Und es war die ganze Zeit schon, dass die da rübergelaufen sind, rechts und links. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Also an der Stelle, liebe Gelsenkirchener Rennveranstalter, schaut mal, dass ihr vielleicht da 2 Ordner hinstellt.
Ja.
Das wäre ganz gut.
das wäre ganz gut, ja. Okay, was haben wir noch? Du hast noch mal gesagt, du hast noch was auf der Liste.
Ich habe noch auf der Liste... Eigentlich habe ich nur auf der Liste, dass die Dauphiné bisher unspektakulär ist und dass...
Ja, nach gestern ist...
Ja, gestern ein solider Sturz. Ich habe dann das Video gesehen, was Jo Hollmann geteilt hat von außen, wo
du
siehst, wie schnell die da stürzen, alles nass.
Siehst du auch, ich weiß nicht, welcher Bro da nochmal so 20 Meter auf dem Hintern rutscht.
Ja.
Da kam mir gar nicht zum
das
Stehen.
Das Gute war, es war halt ultra glatt. Das heißt, die haben sich nicht so krasse Hautaufschürfungen geholt. Remco lag, Roglic lag natürlich wieder leider.
Ayuso.
Van Baarle und Kruiswijk haben sich, Krauswijk wird da ausgesprochen, tatsächlich.
Ich glaube, ja.
Props an Carsten Miegels. Van Baarle und Kruiswijk sind für die Tour fraglich. Beide haben sich Brüche zugezogen. Ich weiß nicht, ob sie fraglich oder schon raus sind. Weitere News würde ich sagen, Vlasov hat verlängert. Für alle, die an Radsporttransfers interessiert sind, ist jetzt kein Transfer, aber die scheinen die Mannschaft zusammenzuhalten. Mhm. Ralf Denk hat zwar in einem Podcast gesagt, es gibt keinerlei Gehaltserhöhungen hier, auch wenn die Leute jetzt drauf schielen. Schaffen es halt trotzdem auch ohne Gehaltserhöhung oder vielleicht auch mit einer kleinen Gehaltserhöhung, weil er ja gut fährt, die Leute zu halten. Jai Hindley, Vlasov, nächstes Jahr auch noch Roglic weiterhin. Also die bauen eine gute Truppe da auf.
Wann Wout van Aert?
Wann Wout van Aert? Wann Tom Pidcock? Also die Gerüchte waren ja schon, aber Ralf Denk hat gesagt, die werden die Verträge respektieren. Ich glaube, das ist eine Formulierung, die er gewählt hat. Wir werden sie respektieren. Wenn, dann müssen halt die Fahrer aus dem Vertrag aussteigen.
Ja.
Also, dass sie nicht, also du kannst ja, wenn du eine Ausstiegsklausel hast, entweder der Fahrer gibt die Kohle an den Vertragspartner und das Team bezahlt den Fahrer.
Okay,
ich
verstehe.
Ich glaube, es gibt sicherlich auch eine Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, dass das Team eine Zahlung leistet an den anderen, weil es ja gar nicht
an den Fahrer, so wo kommt
Nee, weil es ja an das Team. Ja, weil das Team ist ja in dem Moment, an das andere Team ist ja eigentlich gar nicht irgendwie Vertragspartei.
Ja, ja, klar.
Aber da können jetzt hier sicherlich irgendwelche Arbeitsrechtler mal was zu sagen. Weitere Sachen, es gibt den neuen Aero-Lenker, oder was heißt neu, den gibt es ja schon seit ein paar Wochen. Natürlich fährt wieder Jan-Willem van Schip diesen Lenker. Natürlich sieht es wieder scheiße aus, aber es ist auch wieder sehr Aero. Er ist jetzt mal wieder disqualifiziert worden für seinen Lenker. Felix Ritzinger fährt ihn allerdings auch von Felbermayr. Hat damit schon zwei Rennen gewonnen und wird nicht disqualifiziert. Es geht hauptsächlich dann darum, dass Van Schip hat auch irgendwie so einen Vorbau, der ist so 150 Millimeter lang, der zeigt nach oben.
Mhm.
Und dadurch ist der Lenker, jetzt kommt hier wieder Laienwissen, aber der Lenker ist zu weit vorne, also zu weit vor der Achse des Vorderrads.
Ja,
und das ist illegal. Bei Felix Ritzinger ist es eben nicht so, der fährt halt nur diesen ultraschmalen Lenker mit dem fetten Reach. Und der Lenker ist von Toot, wer sich den mal angucken möchte. Bei Gravel sicherlich legal.
Der hatte das.
Da hast du sogar, hast du dieses Rad gesehen, wo der Dude diese Verkleidung dran gebaut hat? Der ist auch am Anfang des Rennens, hat er attackiert, ist von rausgefahren. Der ist diese Head-Halbscheibe gefahren, die sie beim Triathlon manchmal nutzen, wo dann, also dieses Scheibenrad, aber wo die letzten Millimeter Zentimeter zur Narbe normale Speichen sind.
Ja.
Also im Prinzip wie so ein extrem hohes Hinterrad.
Ja.
Und dann noch so eine Verkleidung an diese Karre. Also der Typ war ultra-Aero. Der ist dann auch nicht alleine rausgefahren. Der wollte halt dann auf Aero sitzen. Aber ich weiß gar nicht, ob bei der Geschwindigkeit dann mit Scheibe und Co., ob das so sinnvoll ist.
Müssen wir testen. Ich weiß nicht, ob auch wirklich der Tutlenker, aber genau so eine Form hatte Dylan Johnson auf jeden Fall im Windkanal getestet. Und halt auch nochmal versteckt.
Das habe ich gesehen. Das war ultra-schmal.
Ja. Ja, und am Ende muss man sagen, er ist Zehnter geworden. Also irgendwas hat geklappt. Ich glaube, er erklärt es auch in einem Video, was er gemacht hat. Aber auf jeden Fall sehr
klar,
viel
kauft euch so einen schmalen Lenker, ihr werdet Zehnter.
Würde ich jetzt so nicht sagen. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, sollte man auch können.
Ja.
Also den schmalen Lenker ist er gefahren. Dann ist er, ich glaube, kleinerer Durchmesser von den Laufrädern gefahren. 650B, weiß nicht, ob das war. Aber auf jeden Fall ist er Mountainbike-Reifen gefahren, damit das dann passt.
Mhm.
Hat auch eine Begründung, warum. Die Cross-King-Reifen, Mountainbike-Reifen ist er gefahren. Dann halt, klar, der Aero-Suit mit der Trinkblase im Suit drin.
Ja.
Und dann war noch irgendwie was. War schon
ausgetüftelt. Geil, wie die Leute so tüfteln und dann so anbauen und dann kommen und dann spielen die auch so Psychospielchen und liegen dann am Abend vorher nochmal so, oh ja, ich fahre ja mit Slicks. Und dann gehen nochmal alle so los und testen nochmal Slicks. So, wer der für Slicks fährt, vielleicht muss ich jetzt auch mal kurz nochmal testen, ob vielleicht Slicks funktionieren.
Boah, das muss ein richtig stressiger Tag für Sepp Breuer sein, der einfach dann vorher eine Reifenwahl durchgibt. Und
ja,
dann muss er abends noch diskutieren.
Der kann sich ja zumindest eigentlich für sich selber dann sicher sein, dass er Dass er gut vorbereitet ist, dass er weiß,
wovon
er
spricht. Aber der ist auch für den Athleten verantwortlich. Und dann kommen die ganzen Athleten zu ihm an und sagen, hast du hier gesehen, der macht dies und jenes.
Der fährt aber Slicks.
Ja,
okay. Mach doch.
Ja, fahr doch Slicks.
Viel Spaß.
20 Kilometer wieder durch den
19 mm Schlauchreifen. 8 bar.
8 bar. Gravel. Freut gut auf 10 Meter. Okay.
Ja, das war so, was ich hier auf der Liste hatte, bevor wir in das Thema reingehen. Die Überleitung sparen wir uns jetzt. Wir steigen direkt ein. Die Faktoren, die ich kenne, wenn es zu einem Leistungsabbruch kommt.
Schmerz.
Also ich würde sagen, jeden dieser vier Faktoren, die ich jetzt mir hier aufgeschrieben habe, habe ich schon mal erlebt. Einige sehr häufig, andere sehr selten. Also ich sag mal, bei mir, das, was am häufigsten dazu führt, dass ich nicht mehr schnell Fahrrad fahre, ist, dass ich übersäuere. Meine Beine brennen, so da geht gar nichts mehr. Dann fühlen sich 350 Watt auf einmal an wie All Out. Gut, so weit von All Out ist es auch gar nicht entfernt. Sagen wir 280 Watt. Dann gibt es den Faktor, den ich mir aufgeschrieben habe, Herz-Kreislauf-System. Ich habe es mal Pumpe genannt. Dann, also sicherlich auch schon mal der Fall gewesen, aber eher sehr selten und nur bei speziellen Bedingungen, würde ich sagen, Krämpfe. Sicherlich jeder schon mal gehabt. Ich habe es eher so Anfang der Saison, erstes Finale Anfang der Saison, wo du merkst so, oh ja, ich denke, es geht gut und dann so, oh, es geht gar nichts oder du machst eine falsche Bewegung oder sowas. Ich habe meinen Düren merkenden Teamkollegen mit der rechten Hand angeschoben auf der Zielgeraden, weil der von vorne zurückkam, sofort links alles verkrampft, weil du dann so gegenhalten musst, ja, glaube ich. Das ist dann eine komische Bewegung und schon das Ende. Letzter Punkt ist dann leer. Leer ist für mich, ja, da hat man was mit dem Fueling verkackt. Und wir wollen heute mal drauf schauen und das ein bisschen wissenschaftlicher betrachten, als das, was ich gerade gemacht habe. Übersäuerung kannst du anfangen, ist pretty much straightforward.
Ja, ist auch mein Lieblingshobby immer im Rennen. Übersäuerung oder sagen wir mal eine muskuläre Insuffizienz durch eine Übersäuerung der Zelle, genau eine Übersäuerung der Muskelzelle, nicht Blut, keine Sorge, wenn das so wäre, dann würden wir ganz schnell umkippen.
Ja.
Dann wird Zelle, droppt der pH-Wert sehr stark, dadurch, dass wir halt durch die Glykolyse angeregt, müssen wir ja, also es ist quasi unser kleiner Turbo, der die ganze Zeit zündet, aber auch irgendwann zu viel eine Anreicherung von Laktat und H-Ionen sammeln in der Zelle. Also vor allem H-Ionen sorgen dafür dann, dass der pH-Wert runtergeht und das hemmt dann wiederum die Glykolyse selbst. Also das haben wir schon mal gesagt, glaube ich, als auch so ein bisschen Reverse-Mechanismus, dass du nicht so lange an der Kontraktion dranbleiben kannst, bis du wirklich alles kaputt machst, was kaputt gehen kann. Weil wenn eine Zelle sehr, sehr sauer ist, ich sag mal jetzt, du in einem Labor etwas sehr ein sehr saures Milieu entstehen lässt, dann kannst du auch seine Zellstruktur ein bisschen angreifen.
Ja.
Damit das nicht passiert, sorgt unser Körper dafür, dass wir quasi die eigene Produktion von H-Ionen wieder eindämmen. Das ist wie so ein, stell dir mal vor, du hast so ein Auto mit einem Turbo und je härter du drauf trittst und der hochdreht, desto irgendwann hemmt er sich wieder selbst, damit dann nachher nicht durch eine Überhitzung sonst was kaputt geht.
Erstmal ein schlaues System.
Erstmal an sich ja schlau, schön, können wir erstmal froh sein. Ist auch gut, dass wir beim Swift-Rampentest irgendwann auch mal aufhören zu treten oder beim Crit-Rennen, dass auch immer hart wird. Problem ist, wenn das irgendwie zu früh kommt, wenn andere schneller sind. Das ist dann doof.
Das ist eine gute Beschreibung. Also wenn das so auf die Plätze fertig los und in der fünften Runde merkst du so, alles klar, warum übersäue ich jetzt hier?
Ja. Ob das so war, seht ihr übrigens im Radrennen-Video von mir auf YouTube. Und das Ding ist halt einfach, dass wir schon mal gesagt haben, dass es auch diese Laktat- und H-Ionen-Transportkapazität, dass man das ein bisschen trainieren und triggern kann. In dem Zuge haben wir so ein bisschen mal, auch letzte Woche nochmal ergänzend das Waschbecken angesprochen und erklärt. Und so kann man sich auch ein bisschen vorstellen, also dass diese Transportkapazität und Fähigkeit, diesen ganzen Mist, der dafür sorgt, dass unsere Zelle sich wieder hemmt, aus der Zelle rauszuschaffen ins Blut, dass das einfach auch ein bisschen individuell im Rennen, auch im Training, anpassbar ist. Das nennen wir zum Beispiel auch Warm-up. Ne? Wenn du mit Warm-up kannst du die Kinetik verändern von Laktat, von Sauerstoffaufnahme und kannst entsprechend vielleicht auch ein bisschen besser die Leistung hoch und runter regulieren. Nicht selber ein Powermeter, sondern dein Körper passt sich schneller auf die Beanspruchung der Belastung halt dann an.
Ich habe letzte Woche gesagt, dass das, dass das Bicarb eine Flasche Drano ist. Der Vergleich ist gar nicht so gut. Es schäfft eher ab.
Ja.
Ich finde, das Warm-up ist eher so das Ding, was dann die Flasche Drano. Du hast so deinen Abfluss, der muss aber möglichst effizient funktionieren. Und wenn da irgendwas drin hängt, so du bist gerade noch nicht so richtig im Modus, der Körper ist noch nicht aufgefahren, dann ist es ganz gut, da mal die Flasche Drano reinzukippen und das nochmal freizublasen. Und also das habe ich zumindest das Gefühl, dass mir ein Warm-up extrem viel bringt. Ich könnte jetzt sagen, ich fahre 5 Minuten eine Leistung ohne Warm-up. tut weh, geht nicht so geil. Und dann, wenn ich dann nochmal fahre, dann geht es eigentlich richtig gut.
Okay, so. Ja, 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 dann, das ist auch die Flasche, da hast du recht. Also Bicarb, muss man sagen, wäre eigentlich, wenn du den Hackknäuel im Rohr eigentlich entfernen möchtest, dann musst du unten diese Schelle abdrehen und dieses Rohr, was unten einen Knick macht, rausnehmen. Und dann hast du da drunter, wenn du jetzt nicht doof bist, packst du einen Eimer hin, wo das Wasser reinläuft.
Ja, so ein Nebenbecken ist
Bier. So ein Nebenbecken, nimmst,
du kannst einmal abschöpfen. Ich
richtig,
find, das,
Nebenbecken ist gut.
Ja, wir können ja, bist du durch mit der Übersäuerung?
Kann sein, dass wir uns ein bisschen in eine Analogie verrennen.
Ja, das ist ganz komisch. Ich werde jetzt zum Klempner.
So, dann hat sie jetzt die Latzhose an, hat eine halbe Kimme hinten rausgucken. Was
sagt Junge, das dann
jetzt?
Wird das aber, also dem Badezimmer möchte ich nicht stehen, wo ich Hand angelegt habe an irgendwelchen Rohren oder sowas. Das wird eine Katastrophe. Also,
Klo spült, Dusche geht an. Also.
Genau. Dusche geht an, Klo spült nach oben.
Wieso geht das Badezimmerlicht an, wenn ich dusche? Das macht keinen Sinn.
Das wäre mega gefährlich. Aber okay, das ist so der Grundmechanismus der Übersäuerung.
Ja.
Wir können es trainieren, hast du gesagt.
Ja, ja.
Indem wir es schaffen, mehr Laktattransporter zu trainieren, generell aufzubauen.
Ja, ja.
Also wir wollen auf jeden Fall, dass das H-Plus-Ion aus dem Muskel, wir wollen, dass weniger H-Plus-Ion im Muskel ist. Der darf ruhig eher ins Blut, bis zu einer gewissen Menge. Dann wird es auch da kritisch.
Ja, aber dann ist ein Puffersystem schon gut genug, das Ganze auch wieder regulieren zu können. Das ist ja das, wie zum Beispiel die Atmung getriggert wird.
Ja.
Wir merken, wir atmen schneller. Ja, warum? Weil halt der ganze Rotz dann aus der Zelle ins Blut abgegeben wird und der erhöhte Anteil der H-Ion dann nachher in der Reaktion dafür sorgt, dass wir das über CO2 den ganzen Kram wieder abatmen können. CO2 und Wasser ist dann quasi Endprodukt und wir atmen das CO2 wieder ab. Und das triggert unsere Atmung. Deswegen ist es an einer gewissen Intensität, Fatmax oder Zone 2 und darüber hinaus merken wir, jetzt atmen wir auch schneller. So.
Hat das, also wenn ich Bicarb nehme, hat das dann auch damit zu tun, dass ich dann auch einen höheren Puls habe?
Das müsste ich jetzt nochmal, das kannst du nicht per se sagen, müsste ich mir anschauen, aber es kann unter Umständen sein. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, nicht, wenn du mich gefragt hättest vorher.
Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass man so ein bisschen tiefer dann gehen kann mit der ganzen Geschichte.
Ja, wenn du mehr Intensität hast, ist
relativ viel Pulsrekord. Aber
ja.
Genau, das heißt, H-Plus-Ion muss raus, muss weg, darf ins Blut, wird dann.
Das merken wir übrigens ganz, ganz gut immer, wenn wir in der Diagnostik die Leute im Laktat-Senkentest fahren lassen. Das heißt, wir machen erst einen Rampentest, fahren quasi eine All-Out-Belastung, sagen wir mal, bauen jetzt teilweise auch 16 Millimol auf im Rampentest. Dann machen sie eine passive Pause, 7 Minuten, steigen dann wieder in einen Test ein, der unterhalb der Schwelle beginnt. Das heißt, wo Laktatabbau größer ist. Dann steigern wir die Leistung alle 90 Sekunden um 10 Watt und messen immer wieder Laktat. Und dann geht der Laktatwert von 16 auf 15 auf 14 wieder runter. Und dann fragst du die Leute, und wie fühlst du dich? Ja, jetzt ist gut, jetzt fühle ich mich viel, viel besser. Guckst du auf den Laktatwert, steht da 14,5 Millimol.
Ja.
Und dann sagen die Leute vom Gefühl her, meine Beine sind aber jetzt wieder gut, ich baue Laktat ab, fühlt sich gut an.
Das hatte ich ja auch bei dem dritten Test, bei 15 Millimol am Ende, habe ich gedacht, ich habe richtig geile Beine.
Ja, genau.
So, das war der beste Teil vom ganzen Test.
Und überleg mal, wenn normalerweise das bei der Belastung messen würdest, würdest du halt All-Out fahren bei 15 Millimol. 15. Aber wenn der Kram im Blut ist, peripher, wir es im Ohrläppchen dann messen, dann heißt es nicht, dass lokal in der Zelle gerade Alarmzustand ist und da ist wieder alles in Ordnung, aber im Blut schwimmt es halt noch rum.
Ja.
Was nicht verkehrt ist, haben wir auch gesagt, ist ein Energieträger, ist schon gar nicht so verkehrt, dass es da rumschwimmt und wieder aufgenommen werden kann. Aber reflektiert jetzt gar nicht so genau, was zellulär in der Muskelebene gerade passiert, sondern dass es einfach rumschwimmt und trotzdem die Muskulatur wieder funktioniert.
Ja, ich habe das, jetzt in letzter Zeit relativ viel mit Bicarb rumgetestet, nachdem ich anfangs skeptisch war. Ich glaube, wir haben vor anderthalb Jahren eine Folge aufgenommen und habe halt gemerkt, das ist schon ein krasses Gefühl. Das ist also jetzt komme ich auch so ein bisschen darauf, für die Leute, die eher übersäuern, also so Sprintertypen, ist das ja ultra wichtig, dass man halt die H-Plus-Ion da rauskriegt. Und da merke ich halt, dass es irgendwie mir extrem viel bringt. Jetzt ist das, was ich gerade auch schon angesprochen habe, so auch Typsache, oder?
Ja.
Übersäuerung hörst du nicht bei jedem. Sondern es gibt auch andere Leute, die sagen, ja, das habe ich eigentlich gar nicht so, dass die Beine brennen.
Das muss toll sein.
Liegt das daran, dass ich halt eher mehr Laktat produziere, weil ich eine höhere Bildungsrate habe, weil ich vielleicht auch ein höheres Maximallaktat habe, dass ich eher an diesem Punkt scheitere und dadurch hilft mir halt dann Bicarb zum Beispiel relativ viel, anderen eher wenig, weil andere sagen halt eher so, ja, bei mir geht die Pumpe und dann habe ich das Gefühl, ich darf jetzt nicht mehr schneller fahren, sonst explodiere ich.
Ja, das muss ein schöneres Gefühl sein.
Ja, meinst du?
Ich glaube ja, weil ich glaube, ja, da kann man ein bisschen besser dosieren. Das ist nicht so an oder aus oder hier ist der Hammer und tschüss, jetzt ist vorbei, sondern es ist, glaube ich, ein bisschen dosierter. Ich weiß noch, wie es war, als es bei mir tendenziell daran lag, eher an kardiopulmonaler Ausbelastung und das Lokale eher, die Muskulatur schon eher funktionierte bis dahin. Ja. Das ist schon auch anstrengend, klar, aber dein Körper ist nicht überanstrengend, wenn das Herz schnell schlägt. Das tut jetzt nicht weh. So, das ist halt, das merkst du, dass es anstrengend ist. Ja, aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie, dass zu einer Insuffizienz führt. Ist jetzt nicht so komplett brutal. Ich glaube, es muss das schönere Gefühl sein. Heißt übersetzt aber auch, dass dann nicht Limitation halt auf lokaler Muskelebene stattfindet. Genau. Und das haben wir auch schon mal gesagt, dass wir das mal mit Moxie ein paar Mal getestet haben. Und das sind Leute, die halt es schaffen oder nicht schaffen, ihr komplettes Potenzial vielleicht auszuschöpfen, indem halt noch vorhandener Sauerstoff in der Muskelzelle nicht wirklich genutzt wird. Das kann man sich so vorstellen, wir messen dann mit Sauerstoffsättigung quasi den Gehalt der Muskulatur mit Sauerstoff. So, und wenn jetzt der Athlet ausbelastet ist, hat aber noch 60% Sättigung, das heißt 60% aller Teilchen haben immer noch Sauerstoff quasi in der Hand und sagen, ja, hier nimm doch, aber lokal wird es gar nicht genutzt. Und das ist so ein bisschen wie so ein Drehzahlbegrenzer, der eigentlich einen Motor gar nicht wirklich ausnutzen kann. Und das ist ein bisschen schade und schwierig im Training dahin zu kommen. Das ist auch anstrengend, das tut auch weh, das ist auch harte Intervalle, aber ich glaube, diese Leute erholen sich schneller davon, weil ich glaube, dass sie schneller es hinkriegen könnten, ein Gleichgewichtsmilieu wieder aufrechtzuerhalten, weil Sauerstoff ist ja da.
Ja, ich habe das manchmal, oder da, wo ich es am ehesten habe oder dieses Gefühl nachvollziehen kann, ist, wenn ich HIIT fahre, EBs und die kontrolliert funktionieren. Also wenn ich keine Problematik mit meinem Bein habe, wo ich lokal nur links in meinem Fall dann übersäuer, merke ich so, das System ist angestrengt, ich atme relativ viel, ich atme tief, es ist anstrengend, aber es ist halt in den Beinen okay.
Ja, genau.
So, das ist halt
Das habe ich auch selten mal, aber ich finde
an guten Tagen.
Ja, genau. Und das ist halt mega schade, weil ich hätte es gern öfter. Und Leute, die es halt jetzt so kennen, denken sich gerade, was haben die Jungs denn?
Dieses Gejammer mit dem, es brennt in den Beinen.
Ja,
denkst du so, aber der Schmerz.
Aber der Schmerz ist wirklich heftig. Und hast du mal 23 Millimol gehabt? Und ich hätte ja auch Momente, wo ich wirklich mit 100 Watt es gerade nicht geregelt bekomme. Mhm. 100 Watt fühlt sich an genauso wie EB. Das können manche Leute sich nicht vorstellen.
Ja.
Wenn ich mich wegschieße, sind 100 Watt so schmerzhaft wie 380 Watt. Ja,
also das wenn ist du wirklich wild. Da rund um Köln über so eine Kuppe in das Wellige reinkommst und dann, gut, 100 Watt ist jetzt schon, das ist ein Extrembeispiel, aber
ein Extrembeispiel.
Selbst 200 Watt oder 220, wenn die so weiterfahren und dann
das fühlt dann, sich dann an wie die 450 vorher.
Genau, dann scheiße ich halt ab, wenn die 220 Watt fahren und ich gleite so langsam aus der Reihe und die denken sich mal so, Junge, ihr fahren 220 Watt, fahr halt 240 und bleib da dran.
Ja, genau.
Ja, und ich denke mir so, oh, Junge, genau das. Also das fühlt sich überhaupt nicht mehr gut an.
Das fühlt sich gar nicht gut an, der Kopf drückt und es ist so, ich kriege das hier nicht geklärt gerade hier.
Genau.
Ich brauche jetzt wirklich eine Rollphase. Apropos Runde um Köln, jetzt kann ich ganz kurz einen Nachtrag reinleisten, denn ich hab's geschafft, Lennart.
Ja?
Ich hab die Datei wieder gefunden.
Wie? Ah, wir auf dem angeschlossen.
Mit Kabel anschließen, muss mir dann beim Mac musst du dann halt noch ein Android Software was runterladen, damit du wirklich drauf kommst. Hat geklappt, ich konnte sie auch hochladen, ich hab's auch bei Strava drin, ich konnte auch feststellen, dass das erste Mal hochfahren Sand hätte gereicht, ich hätte beim zweiten Mal nicht nochmal hochsprinten müssen, aber kann deswegen nachfragen. Der Moment, wo ich noch das Gefühl hatte, ich hätte noch mehr treten können, wo meiner Meinung nach B-Carb am besten gezündet hat, wo ich genau das hatte, es war nämlich lokal dann nicht so limitierend, 1,26 mit 6,5 Watt, 8,5 Watt pro Kilo.
Oh, gar nicht so schlecht.
2100 VM.
Gar nicht so schlecht, Lukas.
Ja, das war auch gar nicht so schlecht.
Wir haben jetzt, ich kann es vielleicht mal ankündigen, wir haben jetzt relativ viel über B-Carb geredet. Wir wollen auch mal ein Video dazu machen, wo wir das mal testen und gucken, was sehen wir da eigentlich. Auch ist es halt nur ein besseres Gefühl oder sehen wir auch was in Laktatwerten, in, wie heißt das? Time to Exhaustion?
Ja, genau.
Werden wir das testen oder du kannst vielleicht ganz kurz was mal
sagen? Ja, wir machen Time to Exhaustion, können wir gerade nicht machen, werden wir nicht machen, aber werden auf jeden Fall gucken, ob die Effekte von Bicarbonat zum Beispiel in einem Rampentest messbar sind, werden physiologisches Profiling auch draufhauen, das heißt Spiro mit dabei, Laktat mit dabei, vielleicht können wir sogar länger im Rampentest stattfinden und daher auch da ein bisschen mehr VO2
im Rampentest
generieren.
Stattfinden.
Das ist schön gesagt, oder?
Ich finde überhaupt nicht gerne statt im Rampentest.
Also ich wünschte, wenn du gute Beine hast, findet man schon gerne im Rampentest statt. Man muss halt Bock drauf haben.
Ich habe noch nie in einem Rampentest gerne stattgefunden und ich hätte auch noch nie, also jedes Mal scheiße ich mich so dermaßen ein von diesem Rampentest, weil ich denke, es ist ja klar, dass irgendwann wehtut.
Das ist
ja nicht
absolut
so
klar.
Da kommst du ja nicht lebend raus. Das ist ja Geschichte.
Das ist wirklich richtig. Ich hatte mal damals, hatte ich doch mal erzählt, Jason zur Diagnostik, da er einen 3-Minuten-Test fahren musste. Ja. Ne? 3 Minuten Best-Effort-Test, Profiling auf dem Ergometer. Ey, der ist mir 4-mal auf Klo gegangen, 4-mal pinkeln, bevor der Prozess war die ganze Zeit, ich erkläre dir, was du machst, ja, okay, alles klar, und dann das, ja, ja, okay, ich muss nochmal auf Klo, okay, komm, wieder, ja, das muss ich gleich machen, richtig, ich muss nochmal auf Klo, 4-mal, bis es losging, 4-mal.
Ja, also da brauche ich echt eigentlich immer sportpsychologische Behandlung, ja, wenn ich eine Diagnostik fahre.
Ja, ich muss nochmal ganz kurz einen Nachtrag geben, zu auch nochmal rund um Köln da und halt zu diesem Schmerzgefühl. Der Anstieg, wo ich abgefallen bin, Hoffnungstal, ne? Oben drüber.
Ja.
Ich bin ja, auf dem Video sieht man es, als erster rein, habe mich zurückgehalten auf Position 12 oder so, bin ich halt mitgefahren. Hinterm Hinterrad von Leon Trommer. Keine Ahnung, was wir da alle gemacht haben. Ich bin da 2:07 mit 509 Watt hochgefahren, 7,2 Watt pro Kilo. Um dran zu bleiben und vielleicht nur 2 Plätze zu verlieren. Ey, was macht ihr denn da alle in diesen Rennen?
Ja.
Und dann, ganz ehrlich.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Immer, ja, weil wir haben ja in dem Video nur gesehen, wie das eingeblendet wird mit dem Wattzahlen. Ja. Da dachte ich, hat er schön geschnitten. Immer wenn die 5 vorne steht, da reingeschnitten.
Das blieb.
Aber du siehst halt auch so, auch dann, was war das? Bensberg.
Ja.
Wo du so unten reinfährst und da stehen dann irgendwie so 500 irgendwas. Da dachte ich so, Junge, was geht?
Und am Ende fahre ich halt diese, da wo ich abgefallen bin, im Average, muss ich sagen, 7:19, fahre ich hier 353 Watt mit 2:500 und dann muss ich sagen, ich bin jetzt nicht verwundert. Du
hattest gar keinen schlechten Tag.
Das war völlig in Ordnung.
Das Bike-Up hat ja doch richtig gut gezündet, auch hinten raus, aber
warum fahrten die alle, was habe ich denn falsch gemacht? Da habe ich auch in dem Moment gedacht, als ich das gesehen habe, klemmt mein Fahrrad irgendwo? Fahrt ihr wirklich alle so schnell? Jetzt mal Bezug nehmen,
das
bitte.
Das kann
dazu
natürlich sein. Also da muss ich sagen, das wäre jetzt auch nicht verwunderlich beim Mechaniker Lukas, dass er irgendwie, keine Ahnung,
was glaubst
ein
du denn,
war im Hinterrad und
was glaubst du denn, ob ich da stand und einmal die Laufräder gedreht habe? Natürlich. Und die Kurbel, das läuft alles viel zu glatt. Das nervt ja richtig.
Ja, naja, schade. Zurück zum Thema. Pumpe.
Ja.
Was passiert, wenn Pumpe?
Also wenn Pumpe limitiert ist, haben wir das Problem einfach, dass Sauerstoff ist halt da, lokal, wird aber halt nicht aufgebraucht. So. Das heißt, du kannst halt noch mehr ranliefern, klar, aber wenn du es halt nicht lokal aufbrauchen kannst, und das ist dann so ein bisschen die Diesel-Problematik, viele Typ 1 Ausdauerfasern, weniger Fast-Twitch-Fasern, genau, die halt einfach den letzten Sauerstoff so rausziehen könnten. Typ 1 arbeitet sehr effizient, ist ja ganz nett, aber wenn ich halt 5 Minuten oder hier, ne, 2 Minuten 500 Watt und dann 6 Minuten dranbleiben will, dann muss ich den ganzen Sauerstoff auch wirklich extrahieren. Ich kann dir sagen, ich war im einstelligen Bereich da durchgehen, das weiß ich wohl von meinem Körpergefühl, aber wenn du halt dann bei 60 hängen bleibst, ist das ein bisschen schade.
Kann man das irgendwie speziell trainieren?
Pferdeintervalle.
Also wenn du brauchst die Muskelfasern, beziehungsweise diejenigen, die halt, oder du musst den Sauerstoffverbrauch bekommen.
Ja, genau. Also du musst den Sauerstoffverbrauch bekommen und du musst halt irgendwie gucken, dass du da dadurch auch durch lange Intervalle vielleicht auch so ein bisschen anaerobe Kapazität anarbeitest.
Okay.
Darf ich dazu, bevor wir in die Krämpfe gehen, noch einen Zwischeneffekt reinbringen?
Ja, ich hoffe, dass wir nicht in die Krämpfe gehen, aber
nicht beim Reden.
Podcast.
Und zwar war ich jetzt vergangenen Dienstag und Mittwoch 2 Tage mit dem Deutschen Ruderverband unterwegs.
Ah, ja.
In Berlin. Und es geht darum, halt, dass unsere nationalen Spitzensportler eigentlich mal wieder Medaillen holen, weil jetzt mal gespoilert in Olympia, wir haben gute Jungs und Mädels dabei. Gut wird das aber nicht, also so richtig gut. Viele Qualifikationen, die auch so ein bisschen ausgeblieben sind. Und dann habe ich mir mal mehr damit beschäftigt, was ist denn eigentlich? Und ich finde es super spannend, weil diese Performance von Rudern, Lennart, wusstest du eigentlich, wie interessant Rudern für uns sein kann? 2000 Meter Belastungszeit, 2000 Meter Belastungszeit.
5, 6 Minuten.
Ja, ein bisschen mehr, genau. Also hohe 5 Minuten, 6 Minuten bis manchmal, wenn richtig Gegenwind steht, 8 Minuten, aber immer vor zur Max-Intensität. Schwere Athleten, das heißt die höchsten VO2-Max-Werte, definitiv im auch Ausdauersport muss man das nennen.
Ja.
Da bist du mit deinen enttäuschenden 6,5 Liter maximal.
Du fliegst aus dem Kader.
Mittelmaß mittlerweile. Wirklich die Top-Athleten, 7,2 Liter pro Minute, 6,5 ist ungefähr das, was Wort von Art mitbringt. Ne? Das sind Maschinen, die natürlich auch super viel Sauerstoff umsetzen und gibt es eine interessante Studie, die haben sich angeschaut, wenn es, so, ganz kurz nochmal Fact, weil damit kannst du was Arbeit anfangen. Average von diesen 6 Minuten 30 an Watt, die geleistet werden, bei Männern 540 ungefähr, beim Ruder-Ergo. Aber da ist schon die Off-Phase, das nach vorn rutschen mit da drin.
Ah, krass.
Ja, genau, Average. Also wenn ich jetzt nur die Zugphase, wo aktiv erbracht wird, reden wir wirklich von 1000 Watt, knappe 1000 Watt, die auf diesen 6 Minuten irgendwas geleistet werden. Quasi immer in einem
Intermittent irgendwie.
Ja, so an, also 1000, wieder rund.
0000.
Genau, also würdest du im denen so ein bisschen reintreten und dann wieder aufhören.
Könnt ihr bitte mal versuchen, also wenn jetzt jemand Bock hat, könnt ihr mal so ein Testprotokoll auf dem Fahrrad fahren, indem ihr auf 540 Watt Average, die sind auch schwer, muss man sagen.
Ja.
80 Kilo, 90 Kilo.
Teilweise sind es 96 Kilo, ja.
Also, dann rechnet euch mal das Äquivalent aus und fahrt da mal 45 Average, gemittelt dann auf euer Gewicht, das ist anders. Und dann macht ihr On- und Off-Phasen.
Ja, dann müsst ihr eigentlich immer so
Intermittent, ja, ist ja schon geisteskrank. Wenn du Intermittent Exercise auf den Average-Wert kommst auf dem Rad, dann musst du schon richtig
schrauben. Ich würde sagen, der Rhythmus wäre so zwei Tritte bei 900 ungefähr und dann wieder Pause. Wäre zwei Tritte bei 900 und wieder Pause. Auf jeden Fall, jetzt hast du die Belastung. Und dann haben sie halt geschaut, okay, was, wenn ich jetzt im Ergometer-Test fahre, was bräuchte ich eigentlich für eine Sauerstoffaufnahme? Das ist jetzt mal diese 7 Liter meinetwegen. Ja. Wenn ich einen 2000 Meter Start mache, habe ich ja nicht von Anfang an diese Sauerstoffaufnahme. Bis die hochfährt, dauert es immer 2 Minuten durchaus, bis die Sauerstoffaufnahme hochfährt. Dieses Äquivalent, dieses Delta dazwischen, bis der Bedarf und der eigentliche, die eigentliche Aufnahme gleichen Wert haben, das ist quasi auch sehr leistungslimitierend für die Ruderer zum Beispiel. Wie schnell kommst du auf dein Level? Und das ist das, was bei uns im Radrennen genauso ist. Wie schnell komme ich auch auf eine Belastungsänderung klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ganz warm bin oder jetzt gerade losstarte und dann halt gerade Startphase wieder mit 500 Watt loskloppe oder 600, wie schnell kriege ich meine Sauerstoffaufnahme hochgefahren? Seht ihr ganz gut auch im Puls, fährt ja sukzessive hoch. Und all die Zeit dazwischen, die Energie dazwischen, bis die Sauerstoffaufnahme und der Puls oben ist, wo er hätte sein sollen und der eigentlichen Situation, das ist auch ganz viel Laktatproduktion, die ist irgendwie abpuffert. Und genau, ist alles anaerob. Und wenn du das nicht irgendwo abbauen kannst in der ruhigen Phase,
In einem
2000 Meter Ruderwettkampf hast du auch keine, so, dann hast du ein richtiges Problem. Das heißt,
schnitterst du die ganze Zeit eigentlich weiter ab.
Und das ist auch ein großer Punkt, weshalb ich da bei den Ruderern, werden wir in Zukunft auch vielleicht ein bisschen mehr machen. Ich überlege, wie man es ein bisschen anpassen kann, weil du bringst nach 2 Minuten 30 bringst du 10 Millimol schon mit. Und jetzt hast du noch 6 Minuten, das weiter aufzubauen auf 18. Aber die ersten 10 Millimol holst du in den ersten 2 Minuten.
Ja, auch da brauchst du ein Puffersystem.
Alles,
was du finden kannst. Also Bicarb oder auch, ist Beta-Alanin nicht auch ein Puffer?
Beta-Alanin und Bicarb ist so deren Standard,
Der Standard, kann man beides eigentlich nehmen, kombiniert?
Kann man beides nehmen. Beta-Alanin ist es nicht
unbedingt. Die nehmen alles, oder, da bei Rudern?
Bicarb und Beta-Alanin ist die klassische Kombi. Und Beta-Alanin ist halt gefäßerweiternd, dass du schneller halt anpassen kannst. Darum geht es halt dann. Und ja, das ist halt deren Take.
Okay. Dann in die Krämpfe rein.
In die Krämpfe.
Die Krämpfe. Ich habe es meistens Anfang der Saison, habe ich gesagt, in den ersten Sprints, irgendwie eine Fehlbelastung nach einem längeren Rennen. Es gibt aber auch einige Kandidaten, die sprechen in fast jedem Rennen über Krämpfe. Und das ist jetzt irgendwie nicht so ein Einzelfall, glaube ich. Es gibt tatsächlich da Leute, also zumindest auch mit denen ich Crits war, die das häufiger haben mit den Krämpfen.
Ich mittlerweile auch.
Du auch mittlerweile.
Mittlerweile jedes Rennen.
Krämpfe.
Jedes Rennen. Gravel sowieso und halt auch.
Gut, Gravel kann ich auch verstehen.
Ja.
Ist ja nochmal eine andere.
Aber Rundstreckenrennen, die letzten 3 Runden oder 2 Runden, da braucht man keine Ankommen mit mental.
Nur weil ich dir das gesagt habe. Dass
ja, generell so, Leute. Ich meine, nicht nur du auch, aber ey, was ist denn an einem Krampf mental?
Lukas, das ist die Einstellung zu einem Krampf. Die ist einfach nicht die.
Ich habe schon den Fehler gemacht, beim Gravel-Rennen draufzutreten und habe dann echt Muskelkater für eine Woche gehabt.
Ja, weißt du, also ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass du in diesen Crits, dass du halt oft Phasen hast, du fährst mit Anschlag, gehst krachen, hast locker, fährst dann irgendwie wieder mit.
Ja.
Aber du hast nicht 1,5 Stunden lang die durchgängige Belastung auf dem Level muskulär.
Ja.
Und wenn du dich da mehr dran gewöhnst, also wenn du es schaffst, die Rennen, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn du schaffst, die Rennen komplett durchzufahren, hast du noch 2 Rennen wahrscheinlich auch nicht mehr die Krämpfe.
Ach, absolut.
Aber du kannst dann wieder argumentieren, wenn ich über das Niveau habe, um da mitzufahren, dann habe ich sowieso, also
wo fängst du halt an,
Ne? Wo kommen diese Krämpfe her?
Bei solchen Rundstreckenrennen, bei dem Wetter, was wir jetzt auch beim Kids-Crit haben, ist es muskuläre Beanstrengung. Also einfach immer wieder das Draufhauen, vor allem dieses
Der mechanische Reiz,
das Hochenergetische, dieses Typ 2 A2X-Faserrekrutierungen, ne? Also bei 800, 900 Watt Antritten, so, dann ist es das, weil da braucht man nicht argumentieren mit Dehydrierung oder so, es sei denn, du hast jetzt komplett was falsch gemacht.
Ja.
Das ist eher halt wirklich muskuläre Beanstrengung, muss man einfach sagen.
Und beim Straßenrennen ist es wahrscheinlich, dann eine Mischung auch aus Dehydrierung und auch der mechanischen Belastung. Das heißt, um das Ganze vorzubeugen, muss man, wenn wir jetzt mal sagen, wir gucken auf einen Radmarathon oder auf ein German Cycling Cup Rennen, muss man diese Belastung auch über die Dauer vielleicht im Training einmal umsetzen.
Ja,
zumindest so Schlüsseleinheiten haben, wo man sehr viel mechanischen Reiz auf die Muskulatur gibt, dass das einfach schon 1-2 Mal passiert ist, bevor man dann in den Wettkampf reingeht.
Das kann auf jeden Fall schon mal helfen, genau. Sagte ich auch zu Sepp jetzt in der Analyse mit dem Unbound XL Rennen.
Ja.
so sein, einer seiner Konkurrenten, Taylor, der funktioniert, ja, der auch, aber der hat ein paar Probleme, und noch ein anderer Athlet, der funktionierte sehr gut, bis 200 Kilometer, und danach merkt er, so funktioniert ja. Das alles nicht mehr. Es war halt mit zu viel Krawall und dieser Fatigue Resistance, was ja quasi in einem Wert, in der Summe beschreiben können, war halt dann irgendwie nicht so gegeben, und man kann es halt im Training schon mal trainieren. Das ist jetzt nicht das Training für physiologische Anpassungen, VO2 Max, Fettstoffwechsel und sowas, ne? Das sind jetzt nicht diese Basic-Einheiten, das sind spezifische Einheiten für das Rennen selber. Und auch das ist wichtig, aber nur sowas zu machen, ist natürlich auch nicht die Lösung. Aber das ist auch wichtig irgendwo, um eine gute Performance zu erbringen. Das heißt, zwischendurch auch mal halt diese Tage zu haben, wo man vielleicht Fatmax mit, ne, wir haben schon gesagt, Intermittent Fatmax mit Intervallen kombiniert, wo Laktat produzierst, wieder abbaust. Und du merkst innen raus, wird es auch nicht einfacher bei den On-Phasen. Aber sowas hilft halt natürlich, um halt dieses muskuläre Zusammenspiel zu optimieren. Wenn es halt auch chronisch kommt, kann es auch sein, dass Krafttraining helfen könnte, dann auch muskuläres Zusammenspiel da zu verbessern, die Leistungsfähigkeit der Typ 1, die Hypertrophie der Typ 1 Fasern und 2a und so weiter auszubauen. Dann, wenn wir jetzt auf die Substrate gehen, die wir halt zuführen, Kohlenhydrate und sowas sowieso, wem es hilft, kann so ein bisschen Natrium mit reinmachen. Das kann unter Umständen sein. In den wissenschaftlichen Studien gibt es keine Nachweise, wirklich, dass Natrium auf Krämpfe vorbeugend ist. Das ist halt super schwierig. Das gibt es eigentlich nicht wirklich. Kann aber bei extremem Natriumverlust auch dann schon helfen. Also wirklich so Mühe, nicht alle per se einfach draufkloppen, sondern die wirklich Probleme haben, können mal sowas ausprobieren. Dann ist mir wichtig, Bikefitting mal Rad einstellen lassen, weil wenn du halt deine Muskulatur, sagen wir mal Hamstrings, super übertrieben ansprichst, weil du zu tief sitzt oder zu weit hinten oder sonst was, dann ist es auch ein Ding, weshalb immer dieser Muskel wieder zumachen kann.
Du musst halt auch dann gucken, ist es immer wieder der gleiche Muskel?
Ja, genau.
Dann identifizierst du ja auch die Schwachstelle und dann merkst du, okay, dann guckst du mal, wann wird dieser Muskel am meisten beansprucht und dann kannst du da halt vielleicht auch gucken, ob du das ein bisschen anders hinkriegst.
Meine Herleitung für eine gute Sitzposition bei meinem Gravelbike war, dass ich nämlich in 5 Muskelgruppen Krämpfe hatte, deswegen musste es irgendwie passen.
Ja, ist doch eigentlich gut.
Ja, so ganz gut, dass ich so.
Also es ist keiner auffällig
Die haben sich, kein Scheiß, die haben sich alle abgewechselt.
Und das sind aber so die, das einzige Kritische ist, wenn es so kleine Muskeln sind, die alle krampfen, dann merkst du so, okay, die Beanspruchung liegt auf den kleinsten Muskeln.
Ja.
Also eigentlich musst du, das finde ich immer wichtig, du musst halt schon irgendwie merken, dass du aus dem Arsch ein bisschen was mitbringst, weil da hast du einen riesigen Muskel, der auch da sehr viel. Und wenn du dann irgendwie, dann merkst, dass du an den anderen Muskelgruppen, zum Beispiel kleineren, die Krämpfe kriegst, dann musst du gucken, dass du den Last eher auf die Muskeln verteilst, die halt mehr können und die auch nicht so krampfen.
Genau, ihr müsst euch vorstellen, dass der eine Muskel quasi, der kleine auf 110% steht die ganze Zeit in seiner Anforderung.
David und Goliath.
Ja, genau. Und der große Gluteus hat so, ja, pff, du Goliath brauchst mich aber nicht.
Du so, oh ja, David, mach mal, du mal.
Mach du mal. Es ist genau das. Ich hatte mal, ich weiß nicht, bei welchem Krampf das war, aber wirklich Agonist, Antagonist, also Oberschenkel und Rückseite. Und dann nicht so, erst Oberschenkel, so, verdammt, steh halt so auf, krieg halt Hamstrings Krampf, verdammt.
Fällst wieder rum.
Fall wieder oben, hab mir hingesetzt und wieder von vorne angefangen. Ich hing in so einer Matrix dann irgendwie fest, immer so von vorne dieser Loop, der durchgegangen ist.
Herrlich.
Ja.
Krämpfe beim Crit, würdest du die mit einer anderen Trainingssession, also einer noch intensiveren, also harte 30-30er vielleicht?
Ja, harte 30-30 würde ich vielleicht nicht machen, weil irgendwann kannst du nicht erwarten, dass du so hart fahren kannst, weil die Pause ist zu kurz. Aber vielleicht harte
Intermittent Fatmax.
Ja, genau, 30-4-30 oder nachher 30-1-30, 30-2-30, solche Sachen. Also mit einer längeren Pause schon. Mhm. Jetzt ist kein VO2 Max Training, aber ich habe eine TTT Gentin Special Einheit. Mhm. Gentin, unser klassisches TTT-Rennen des Jahres. Für alle Team-Time-Trialer in der Bundesliga habe ich mir, ich glaube, 30-1-30 aufgeschrieben. 20 Minuten oder 25 Minuten teilweise lang sogar. Teilweise noch länger, halbe Stunde, wo du halt wirklich nur das machst. 30 on, 1:30 wieder off.
Du musst halt schauen, dass du nicht übersäuerst, aber dass du gleichzeitig den mechanischen Reiz setzen kannst.
Genau, stellt euch vor, ihr wollt eine gleichmäßige On-Off-Phase auch irgendwie erreichen. Das wollt immer ein Gleichgewicht erzeugen, aber immer wieder die 30 Sekunden auf das System hauen. Es macht auch keinen Sinn, jetzt die ersten 3 voll loszuhacken und loszusprinten und hinten dran das nicht mehr zu können, sondern immer so gleichmäßig versuchen.
Ja, bei Intermittent Fatmax-Form merke ich das auch richtig. Das ist genau diese, also die Einheit, die ich im Trainingsplan öfter hatte, die war eigentlich schon ganz geil. Die habe ich gerne gemacht, die funktioniert. Und du merkst halt einfach am Ende, worauf das Ganze anspricht. Also du bist nicht krass außer Atem, du bist auch nicht krass am Übersäuern, aber du merkst halt irgendwie die Muskulatur, spätestens im zweiten Satz oder sowas, merkst du so, oh, das geht gar nicht mehr so gut.
Ja, yeah, genau. Du willst eigentlich quasi einen Polarized-Ansatz innerhalb der Trainingseinheit. Mhm. Und da willst du halt Zeit in der intensiven Zone sammeln. Und das nicht zu intensiv, dass du es nachher nicht mehr machen kannst, sondern halt dann irgendwie intensiv.
Ja. Ich schiebe mal ganz kurz noch ein, bevor wir hier am Ende sind, kleiner Werbeblock nochmal für unsere eigenen Coaching-Dienstleistungen. Ich glaube, Werbung hatten wir am Anfang schon gut. Also, dass das funktioniert, haben wir schon gehört am Anfang mit den Anbauensiegen, aber kommt doch gerne bei uns ins Coaching, schaut unter science.cc mal rein für Diagnostik, für Coaching, auch für Rahmentrainingspläne und unterstützt uns. Damit können wir dann machen, was wir hier machen. Und jetzt beende ich diesen Werbeblock wieder und wir gehen in das Thema Leer rein.
Das Thema Leer. Das ist halt wirklich, wenn vor allem die Substrate, Fett nicht, aber vor allem Substrat, Kohlenhydrate, leer sind. Also wirklich nicht mehr verfügbar. Wir haben einen guten Gehalt von vielleicht 350, 400, 450 Gramm, die wir halt dann nutzen können. Bedenke nochmal, wir sind Radsportler, keine Ruderer, also Oberkörperglykogen ist auch hilfreich, aber wir brauchen es vor allem in der Beinmuskulatur, also hüftabwärts, und da sind die Speicherkapazitäten nicht so groß wie Ganzkörperspeicherverhalten.
Gut, bei einem Crit das vorzubeugen ist relativ einfach. Ich konsumiere trotzdem bei einem Crit mittlerweile relativ viel, weil ich immer mal wieder schaue, wenn ich so anderthalb Stunden, Stunde 40 Crit fahre, da sind da schon relativ viel Kohlenhydrate, die man da durchjagt.
Weil du hast nur On-Phasen.
Du hast halt nur On-Phasen, genau. Und am Anfang, was heißt am Anfang, ich habe dann so, manchmal denke ich so, so viel musst du gar nicht mitnehmen, aber ich versuche schon wirklich richtig reinzuschieben, damit wir dann nie so krass ins Minus gehen, vor allem, wenn man halt vielleicht noch mehrere Rennen hintereinander fährt. Und wichtig ist halt so der Preload. Und das ist halt auch genauso, jetzt komme ich auf die Radmarathons oder die German Cycling Cup Rennen, die so ein bisschen länger sind, 3, 4 Stunden, 5 Stunden. Oder die Radmarathons sogar dann, was ist das, 8 Stunden, 9 Stunden.
Kann auch unter Umständen sein, ja.
Preload, Tag vorher, ist super, super wichtig. Also, dass du mit vollen Speichern am Start stehst.
Ja, überleg mal, wir reden immer von der Aufnahme von, wir hatten ja mal 100 Gramm in den Raum geworfen, eher vielleicht weniger, vielleicht 80 Gramm, die wir aufrechthalten können.
Ja.
Aber ihr habt das Talent oder die Möglichkeit, 400, 450 Gramm im Speicher mitzunehmen. Wenn ihr kein richtiges Loading macht, dann ihr habt quasi, ihr bringt quasi die Aufnahme von 4,5 Stunden, 5 Stunden mit Kohlenhydrate, bringst du schon mit. So, deswegen
und die ist auch entscheidender.
Ja.
Ich kann es jetzt gar nicht mehr hundertprozentig korrekt wiedergeben, aber ich glaube, es hat auch was mit der Nutzungseffizienz oder Geschwindigkeit zu tun, dass das eingelagerte Muskelglykogen einfach das Wichtigere in dem Fall ist.
Du hast ja gerade schon gesagt, wie hast du es gerade genannt?
Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr.
Eingelagerte Muskelglykogen. Genau. Das heißt, es ist ja schon da, wo es gebraucht wird.
Genau.
Und wenn wir es erstmal zuführen, dann müssen wir erstmal, haben wir es im Blut und dann muss erstmal dahin transportiert werden, wo es auch gebraucht wird.
Erstmal durch die Rezeptoren im Darm, ins Blut, dann dahin.
Genau.
Das heißt, wichtig, also du kannst jetzt nicht da am Start stehen mit 300 Gramm und sagen, komm, 100 Gramm die Stunde schiebe ich mir rein, sondern da hast du eigentlich schon verloren. Deswegen ist es halt super wichtig, am Tag vorher und bis zum Wettkampf hin keine Fehler zu machen.
Ja, genau. 8 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, um dann Orientierung zu bekommen, über den gesamten Tag verteilt, weil ihr natürlich auch bei einer Vorbelastung anderthalb Stunden auch wieder eure 150 Gramm, 200 vielleicht verbraucht, müsst dann auch zugeführt werden.
Ja, denkt dran, bei der Vorbelastung ist eigentlich so der, finde ich, eine richtig gute Möglichkeit, richtig was reinzuschieben.
Ja.
Man fährt zwar eine Vorbelastung und sagt so, okay, sind anderthalb Stunden lockeres Training, normalerweise würdest du da halt irgendwie mit 30 Gramm Slow Carb verpflegen bei so einer Einheit, außer an dem Tag vor dem Rennen, da hast du ja nicht das Ziel, dass du hier einen Trainingsreiz setzt, sondern du willst eine Vorbelastung fahren für das Rennen am nächsten Tag und nutzt die Zeit ohne große Blutzuckerspikes, einfach richtig viel Carbs. Also da fahre ich dann, wenn es wirklich ein wichtiges Rennen ist, würde ich versuchen, irgendwie mit 80 Gramm die Stunde zu fahren oder vielleicht sogar noch mehr.
Ja,
also da schiebe ich alles rein, was geht.
Absolut. Das ist auch über den ganzen Tag verteilt, weil rechnet euch eure 10 Gramm mal aus, 70 Kilo Athleten, 7 Gramm über den Tag verteilt. Das ist eine Menge, die muss man erstmal reinhauen.
Junge, da musst du richtig stopfen.
Ja, und dann werdet ihr auch dafür sorgen, dass ihr nicht tendenziell im Rennen leer geht, wenn ihr auch an der Versorgung dranbleibt, weil das ist dann auch natürlich dann halt ein Abbruchkriterium, ist halt einfach keine, wir haben gerade gesagt, Glykolyse ist der Motor, den wir halt immer benutzen.
Ja.
Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate, schöner Stichpunkt. Das heißt, wir müssen die Glykolyse immer am Laufen halten, damit das irgendwie funktioniert. Wenn das darüber nicht ganz kommt, dann haben wir einen großen Anteil an Proteinverbrauch,
Die Selbstverstoffwechslung.
Die Selbstverstoffwechslung, genau, die so ein bisschen zum Teil Acetyl-CoA aus der Glykolyse ersetzen kann. Deswegen haben wir auch einen Proteinabbau, aber das sollte natürlich nicht Ziel der Sache sein. Wenn wir sagen, wir haben ein halbes Jahr uns vorbereitet auf einen Wettkampf, können wir sagen, okay, Proteinabbau an dem Tag ist okay, weil danach ist erstmal off. Ja. Wenn das aber ständig passiert, ist es einfach auch nicht gut. Und wenn das am Sonntag passiert im Training, dann erwartet doch nicht, also Mitte nächster Woche wieder fit seid für irgendwelche Rennen oder halt Trainingseinheiten. Deswegen gucken, dass das möglichst vermieden wird. Ja. Und das ist ein Abbruchkriterium, wo ich wirklich als Coach auch sage, das kriegen wir am besten hin, auch zu minimieren und dann auch einzudämmen. Also seht zu, dass er da gut dran bleibt.
Genau, also ich finde es auch ganz witzig, dass Richie immer fragt oder mancher fragt bei den Schnellfragen, Krampf oder Hunger hast. Müssen sich die Leute entscheiden. Was würdest du nehmen? Ja, ich würde sagen Krampf.
Weil, wie lange Krampf? Durchgehend Krampf? Nee,
Krampf, weil Krampf kriegst du vielleicht nochmal los und ist dann leistungsfähig. Wenn du Hunger hast, den kriegst du so schnell nicht. Also wenn du jetzt Rennen, Krampf oder Hungergeist, ja, würde ich sagen
Krampf. Ja, dann Krampf, ja, weil das ist temporärer, klar. Wenn du den gelöst bekommst, stimmt. Und man kann auch lange drauf fahren, muss man einfach sagen. Man ist halt scheiße.
Genau, aber das ist eine Einstellungssache. Beim Hunger hast du das nicht mehr, also für dich für die Einstellung zu. Beim Krampf auch nicht.
Auch da, aber ich bin ja befugt, nochmal gegenarbeiten zu können. Ich darf beim Krampf ja auch Bein ausschütteln und beim Hungerast darf ich auch gegenarbeiten.
Genau.
Also kann ich auch sagen, okay, Hungerast und wird dann halt gegenarbeiten. Ich würde mich für Hungerast entschieden, um einfach jetzt eine Gegenmeinung zu erzeugen. Ja, weil ich dann auch der Meinung bin, dass ich das halt ändern
Frage
kann.
Von ja, Richie.
Sehr gut, sehr gut. Schöne Frage.
Ja, ich würde sagen, meine Liste ist abgehakt. Wir haben vier Dinge besprochen. Wir haben zu jedem mal so einen kleinen Ansatz gehabt. Ich hoffe, dass die Sachen nie alle gleichzeitig kommen. Ja. Und ja, es gibt für alles eine Lösung, Trainingsansatz, Supplemente, Nahrung. Also geht daran, wenn ihr auch kommt auch gerne mit einer speziellen Zielstellung auf uns zu. Also wenn ihr sagt, ey, ich habe das und das relativ häufig, ihr habt gerade auch gehört, dass es relativ vielfältige Ansätze gibt, auch mit Krafttraining etc. Da wollen wir gerne begleiten und ich würde sagen, meldet euch, wenn ihr da Hilfe braucht und wollt.
Ja.
Ansonsten habe ich jetzt für diese Podcast-Folge nichts mehr zu besprechen.
Nee, da hast du schon alles gesagt, das war doch gut. Ich denke, wir haben auch schon wieder einiges hier vollgebrabbelt. Vielleicht ganz kurz, was steht an für die nächsten Tage? Ich glaube, kein Rennen, ne?
Nee, Rennen sind jetzt erstmal mangelbar die nächsten Tage.
Dünn, ja. Können uns auf Training konzentrieren.
Jo.
Radrace, Lennart Kommentator. Und ja, dann beginnt, haben wir auch schon gesagt, demnächst. Und ihr werdet es auch sehen, unser großer Tour de France-Blog wird auch schon cool genug. Wird eine spannende Nummer. Mit allen Informationen, Details werden wir natürlich auch auf euch zukommen. Haltet euch bereit. Die Tour de France ist Science für euch da, als der Partner für alles drumherum und vielleicht sogar auch parallel.
Perfekt. Gut, dann bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschüsschen.